Ja, hallo und herzlich willkommen zur 30. quasi Geburtstags-Jubiläums-Episode von 300 Hertz mit Huckel.
Genau.
Und Felix.
Und Ludwig.
Vielen Dank.
Heute zum ersten Mal live. Ich habe geguckt vorhin, uns gibt es jetzt seit, ich glaube, 5 Jahren.
Wirklich?
Ja. Und wir haben sage und schreibe 30 Episoden geschafft. Das ist der Wahnsinn.
Oh ja, also 6 Episoden pro Jahr.
So ungefähr, also ein bisschen unterschiedlich. Ich glaube, letztes Jahr waren es bloß 3.
Ja, ich weiß, wir haben am Anfang gut vorgelegt, da war noch unser Themenfüllhorn voll. Und,
genau, und dann wurde ich arm.
Und dann wurden wir auch durch diesen Podcast immer schlauer, haben uns natürlich das passende Equipment schon gekauft und waren dann eigentlich wunschlos glücklich, weswegen es immer weniger wurde. Aber es gab ja ein paar treue Seelen, die auf Twitter immer mal wieder einforderten und auch vollkommen zu Recht, dass wir uns mal wieder vor die Mikrofone setzen. Und ich habe, also Felix hat schon vor langer Zeit so hier so eine Themensammlung aufgemacht, da saß ich noch da und kratzte mir am Kopf, was ich denn wohl zu erzählen hätte. Mittlerweile habe ich auch wieder so ein paar Dinge, über die man sprechen kann.
Und der Ludwig, der hat hier vor allem Themen aufgeschrieben, also da können wir uns jetzt entspannt zurücklehnen und einfach mal erzählen lassen, würde ich meinen.
Ich mache jetzt einfach 2 Stunden lang.
Genau, Ludwig erzählt über seine Gitarren und Pedalboards.
Der persönliche Ludwig-Podcast,
genau.
Gear-Podcast.
Wir haben uns auch echt lange nicht gehört, jetzt ist schon wieder Mai, das letzte Mal haben wir uns auf dem Kongress gesehen, oder?
Ja, und dann ja auch nur so kurz irgendwie.
Nur so kurz, genau, irgendwie war viel zu tun, aber es gab Hörerbier, das war sehr nett und da können wir heute auch nochmal drüber sprechen, da wurden ein paar interessante Fragen gestellt.
Ja.
Tja.
Aber jetzt fangen wir natürlich erstmal mit dem Wichtigsten an zuerst, ne?
Mit dem Wichtigsten zuerst. Du hast dir eine Les Paul gekauft.
Ja, nee, ich beobachte diese Les Paul nach wie vor noch. Also,
ach, sie gibt es noch.
Sie gibt es noch und das bestätigt dich und mich wahrscheinlich in der Wahrnehmung, dass der Preis vielleicht doch so eine Ecke zu hoch ist noch.
Hm.
Wenn die so lange,
also wir können ja die unwissende Hörerschaft kurz aufklären, denn der Huckel hat eine Gitarre im Blick. Es handelt sich um irgendwas aus den 80ern.
Genau, eine von den guten Les Pauls mit dem guten Holz und dem unchamberten und dann auch noch mit so Tim Shaw Pickups oder wie die heißen, ne?
Ja, genau. Also die Les Pauls aus den 80ern, die man eigentlich haben möchte. Das ist noch so Pre-Historik-Wahn, glaube ich. Aber es sind so die ersten Versuche in die Richtung, dass man mal wieder eine 59er baut. Und
ja.
Das sah eigentlich ganz, ganz nett aus, das Schätzchen, das du dort gefunden hast, aber ja, wie gesagt, Preis so einen ganz, ganz kleinen Tick zu hoch vielleicht. Wobei, wenn man bedenkt, dass diese Pickups allein irgendwie schon für das Stück für 500 Tacken weggehen, dann
Ja, was ich besonders gut finde, ist, dass die natürlich, ich als alter Greg Koch-Fanboy, das sieht nämlich, die sieht ja seiner Les Paul auch sehr ähnlich, auch in Rot mit, also so einem hellen Cherry Red.
Mhm.
Naja, also nee, ich habe die noch nicht gekauft. Ich habe Geld erstmal für andere Dinge investiert, die mir dann doch erstmal wichtiger erschienen. Aber sie ist noch da und ich schaue ab und zu nochmal so drauf und überlege auch dem Herrn dann nochmal so ein Angebot zu machen, was vielleicht ein paar 100 € unter dem geforderten Preis liegt.
Sie wartet auf dich.
Naja, also das ist so die erste Les Paul, die mich mal so seit langem tatsächlich länger auch interessiert. Also so oft, wie ich da auf diese Seite gucke, ist das schon mal kein schlechtes Zeichen. Ich würde sie halt gerne mal in die Hand nehmen, aber der gute Mensch wohnt natürlich am anderen Zipfel von Deutschland, sodass das, ne, also einfach so blind auf eBay eine Gitarre bestellen für das Geld.
Nee, da müsste man schon mal hinfahren. Wo kommt der nette Herr denn her?
Es war auf jeden Fall so, wenn ich mich recht entsinne, so eine Strecke wie von Berlin nach Thomann.
Okay.
Die ja bei allen Gitarristen im Prinzip bekannt ist, diese Distanz.
Ja, genau.
Genau, nee, das Wichtigste ist natürlich, was hat sich so alles getan? Ich habe hier schon in den Shownotes gesehen, Ludwig hat geschrieben, neuestes Pedalboard mit einem Grinsesmiley. Ich habe gerade eben noch ein Foto auf Instagram gepostet von meinem 2018 niegelnagelneuen Pedalboard.
Schon wieder neu.
Ja,
also
alles neu macht
mir
der Moi. Und was ist mit dir, Felix?
Ja, was ist mit mir? Ich habe ein paar Hörerfragen vom Kongress
Pedalboard.
Mitgebracht. Was? Ach, Paddleboard, ey, ich bin glücklich. Wobei, ich habe
Felix macht den Felix. Er hat einmal sich was ausgedacht und zieht das einfach durch.
Ja, und das war so perfekt. Ich freue mich immer noch, wenn ich das Case aufmache. Nö, ich habe ein neues Delay-Pedal und das finde ich ziemlich schnieke. Aber sonst so an Brettern habe ich nichts mehr geschraubt, seit ich mal geschraubt habe. Hat ja auch ein paar Episoden gedauert. Also mehr Episoden als Les Paul-Brücken, glaube ich. Bis ich das Richtige gefunden habe.
Ja, ich meine, ich habe mein Paddleboard, das ist jetzt auch nicht komplett revolutioniert, aber wahrscheinlich zum letzten Mal schon auch, hat sich einiges getan. Ich glaube, in der letzten Folge hatte ich ja so von meinen T-Rex, Möller und Mud Honey versuchen.
Von deinen Plänen erzählt.
Ach, das waren noch Pläne da?
Da hattest du noch nicht, aber da wolltest du ihn gern haben.
Genau, ich fange einfach damit mal an und dann sprechen wir mal mit, was der Ludwig so angestellt hat und dann gucken wir mal, wie es weitergeht.
Richtig.
Also genau, ich habe ja, es gab jetzt von T-Rex diese Made in Denmark Edition Pedale, ne, so wo sie den Möller, nee, den Mud Honey, den Alberta und so ein Tremolo, glaube ich, wieder handgemacht in Dänemark bauen. Und dann gab es natürlich so ein paar YouTube-Videos, wo sie da groß geschwallt haben, wie toll die jetzt alle wieder sind, weil sie ja in Dänemark und wie früher gebaut werden. Und dann dachte ich mir, alles klar, ich gucke jetzt mal auf Reverb.com und Kleinanzeigen, was nicht noch, ob es nicht die alten Möllers auch noch gibt, die Originalalten. Mud Honey, sorry, ich verwechsel das immer wieder. Aber den Möller halt auch, weil den fand ich auch schon immer eigentlich cool. Und dann habe ich mir die tatsächlich auch beide mal geklickt und hatte auch viel Spaß damit. Allerdings muss man sagen, diese alten T-Rex-Pedale, die hatten beide, also der Möller als auch der Mud Honey, so ein Modus oder Mode-Switch, was so ein Druckknopf war, der so unten dann einrastet, wenn man ihn so reindrückt, ne? Und das ist halt so die Sollbruchstelle dieser Pedale. Und weil die auch schon relativ alt jetzt sind, die Pedale, ist natürlich auch direkt bei dem Möller genau dieser Switch kaputt gegangen und das ist der Switch, also ich liebe diesen Bass-Boost-Modus von dem Möller und genau den kann ich jetzt nicht mehr haben, es sei denn, ich benutze Klebeband, um diesen Switch runterzukleben, ne? Großes Drama. wollte ich natürlich nicht. Und dann der neue Möller, also jeder, der weiß, wie T-Rex-Pedale aktuell so aussehen, wenn sie nicht made in Denmark sind, dann weiß man, dass die mega hässlich aussehen im Vergleich zu früher. Und das hat mich davon abgehalten, den neuen Möller zu kaufen, weil obwohl der halt diesen, der hat jetzt so einen Kippschalter, so einen richtig schönen Schnack-Schnack-Modus-Kippschalter. Naja, dann habe ich mit dem Support geschrieben und der Support war echt cool, weil ich meinte so, ey, sind die vielleicht, also das Case von dem Möller 1 und dem Möller 2 sind die vielleicht genau gleich, so das Layout, dass ich einfach den Möller 2 in das Case von Möller 1 schrauben kann. und dann habe ich mir auch schon vorsorglich, weil das auf den Bildern mir sehr plausibel erschien, dass das wirklich so sein könnte, habe ich mir den Möller 2 mal bei Thomann geklickt. Und dann kam er an und dann stellte ich fest, da ich müsste da jetzt tatsächlich so ein paar LED-Löcher größer fräsen und der Switch, das Loch müsste größer gefräst oder gebohrt werden und so. Und dann dachte ich, ja, okay, ich packe den jetzt erstmal drauf, kein Bock jetzt diese Cases dann noch aufzubohren. Und naja, jetzt habe ich den Möller 2 auf dem Brett und finde mich mit der Hässlichkeit erstmal ab. Habe aber gleich angemeldet, dass sie gefälligst den auch made in Denmark bauen sollen, weil ich finde, der Möller, Möller, ist einer der coolsten so Crunch-Overdrive-Pedale, die es so gibt. Denn für alle, die es nicht wissen, der hat auch schon früher dieses, was jetzt ja gerade groß in Mode ist, so Boost und Overdrive getrennt anschaltbar. Aber du hast halt einen Mix-Knopf oder Poti, mit dem du sozusagen das Clean-Signal noch mit reinmixen kannst, beziehungsweise du mixt den Overdrive zu deinem Clean-Signal. Das heißt, ne, was halt so üblicherweise mit so einem Wet-Dry-Rig auch herzustellen ist, dass du einen Amp halt schmutzig hast und einen sauber und dann mischt sich das ganz toll. Das kannst du mit einem Pedal machen und gerade so dieses leichte Uncrunchen von einem relativ cleanen Amp funktioniert damit vortrefflich und der Clean Boost, der geht halt nicht in den Overdrive rein, sondern der boostet einfach das ganze Signal nach oben. Du kannst den auch also alleine haben, aber wenn du beide anmachst, dann macht der Boost jetzt nicht den Drive fetter sozusagen, sondern nur lauter. Und es gibt halt diesen Bass Boost Switch und der macht einfach Bock. Ja, also das war das erste Pedal. Dann den Mud Honey, den habe ich der ist zu Hause geil, so für Zimmerlautstärke, wenn du ein Amp hast, der relativ clean ist und du willst halt so richtig Hose runter, wehendes Haar, keine Ahnung, so Action-Gitarre spielen bei Zimmerlautstärke, dann ist der Mud Honey ziemlich geil, um einfach selbst den cleansten Amp in breiteste Sättigung zu fahren, also so klingen zu lassen zumindest. Aber bei einem Amp, der relativ laut ist, dann ist irgendwie der Bassmulch, dieses Mud Honey irgendwie nicht mehr so geil. Also der mumpft mir zu sehr. Deswegen ist der dann wieder runtergeflogen. Ja.
Naja. Fristet jetzt sein Dasein bei dir zu Hause.
Erstmal. Vielleicht packe ich ihn wieder auf reverb.com, aber erstmal bleibt er noch da. Für vielleicht zu Hause. Und dann weißt du ja auch noch, oder ihr vielleicht sogar auch, ich hatte ja diesen Pedal-Effekt-Switcher von Bright Onion Pedals. Und ich habe mir den ja so custom bauen lassen, dass der auch mit Relays und nicht mit so Click-Switchen ist und so weiter. Ja. Und irgendwie hatte der es aber jetzt in letzter Zeit so komische Effekte, dass manchmal so ein Relay hängen geblieben ist beim Anschalten oder so. Dann musste ich das erstmal wieder so power-cyclen, dass das Relais sich wiederholt. Also ist jetzt auch kein Riesendrama, aber es war irgendwie uncool. Und dann es gab irgendwie komische Effekte beim Rumschalten. Also das Relais hängen bleiben war vielleicht auch generell das Problem, nur dass es sich unterschiedlich geäußert hatte. Und auf jeden Fall wollte ich eh ein neues Pedal noch zusätzlich haben. Oder besser gesagt eine zusätzliche Loop, weil ich gerade schon zwei Pedale über eine Loop eingeschleift hatte, weil sozusagen eine Loop fehlte für mein Wunsch-Setup. Also habe ich mal wieder geschaut, was gibt's denn da so, ne? Und habe dann doch tatsächlich diesen Gigrig Quartermaster mir geklickt, nachdem ich so lange die Pedal-Show geguckt habe. Und
dann wusstest du jetzt einfach.
Tatsächlich ist das auch nochmal ein echtes Upgrade zu diesem Bright Onion Pedal Switcher. Ist natürlich auch jetzt nicht das Billigste gewesen, aber hat also fühlt sich einfach sehr viel geiler noch an. Die Schalter sind besser und das Ding ist schmaler generell und kleiner. Also nicht in der Breite, aber so ne Höhe und Tiefe sozusagen. Das heißt, der macht sich auf so einem Pedalboard auch ein bisschen schlanker. Und den habe ich neu. Was noch? Achso, kurz mal rüber gucken. Dann,
ich habe hier gerade dein Bild auf Instagram gefunden, wo dein neu zusammengestelltes Pedalboard drauf ist.
Packen wir auch in die Shownotes natürlich,
Genau. Ich schaue gerade, was ich noch nicht kenne. Also das Echoplex ist neu.
Genau, ich habe ja.
Ist neu und den Rest kenne ich.
Genau, also
und
das.
Und halt der Looper.
Genau, das Bright Onion Pedal Ding hatte ja einen eingebauten Buffer gleich, weil der Quartermaster das nicht hat, ist jetzt auch wieder der TC Electronic Bona Fide Buffer ganz vorne drin. Dann habe ich zwischendurch, ich glaube seit der letzten Sendung hatten wir das noch nicht behandelt, ich hatte mir so dieses Moog Mini Fuger MF Delay mal gekauft, weil ich ein analoges haben wollte.
Das hatten wir ausprobiert, als ich mal ohne Sendung bei dir war.
Ah ja, genau. Und das war mir dann aber doch irgendwie ein bisschen zu finster. Also in den Repeats. Das hat mich irgendwie mal gestört, dieses dunkle Wuff, Wuff.
Ja, ein sehr fluffiges Delay.
Genau, also ja, genau. Für das, was ich so machen will, war das dann halt doch irgendwie nicht das Richtige. Jetzt habe ich gerade dieses Dunlop Echoplex mal da drauf geschraubt und das hat irgendwie hellere Repeats und ist ja auch sowieso digital und klingt auch ja
nicht schön. Echt, das Ding ist digital?
Mhm.
Ich dachte auch immer, das wäre so ein Analogteil.
Nee, das ist mit so einem schönen DSP drin und klingt aber auch sehr schön.
Okay, krass.
Da haben sie halt versucht, wirklich das Original Echoplex so gut wie möglich nachzubauen und das halt analog in so eine kleine Schachtel zu stecken, ist wahrscheinlich sehr teuer.
Ja. Naja, und dann genau dieser Hudson Electronic Broadcast, weil es auch bei der Pedal Show kam der so ein paar Mal schon vor und die hatten, also es gibt so ein paar Videos, die ich so gebookmarkt habe, wo der Dan, glaube ich, auf diesen Broadcaster steppt und, oder Broadcast heißt er, und irgendwie ich jedes Mal dachte, oh, will ich haben? Und
so muss das.
Dann habe ich mir den vor langer Zeit eigentlich schon mal bei Endertons bestellt und es wurde halt immer wieder delayed und delayed, weil der baut die halt auch im Handbetrieb wahrscheinlich und durch die Pedal Show kriegt er da ordentlich Feedback oder Bestellungen und jetzt, ich glaube letzte Woche kam er dann tatsächlich endlich an Und ich muss sagen, der macht sich wirklich extrem gut so für mein Drive-Setup. Ich habe jetzt halt diesen Möller für den leichten Crunch, diesen Buffalo FX Evolution, der eher so in die Distortion-Richtung geht, aber auch einen, sagen wir mal, sehr warmen Charakter hat. Dann den Rosies Fass für die Zerre.
Das geilste Pedal ever.
Ja, den liebe ich ja nach wie vor. Auch also irgendwie so ein Pedal, was oder so ein Effekt, der echt viel zu wenig Aufmerksamkeit kriegt. Wenn ihr einen coolen Fass da draußen mal sucht, der mit Humbuckern und Single Coil klarkommt und echt sich auch an Verstärker gut anpassen kann, klickt euch diesen Solid Gold FX Rosies Fass mal rein. Der ist auch, glaube ich, gar nicht so teuer.
Gibt's den denn noch irgendwo?
Den gibt's immer noch zu kaufen.
Echt? Ich dachte, das war so ein Limited Gedöns.
Die machen Limited Editions für das Design von der Box, aber der wird immer noch gebaut.
Oh, das brauche ich.
Ja, go get it.
Go get it, ja. Und das ist das geilste Fasspedal, das ich kenne, wirklich, ohne Witz.
Ja, und der Broadcast, der ist irgendwie quasi wie dieser Buffalo FX, so wo auch eher im Distortion-Land, aber sehr viel klarer, also irgendwie weniger, ne, dieser warme, wohlige Sound von diesem Buffalo FX ist das eine, und der Broadcast, der macht... Es klingt sehr viel klarer, aber immer noch, ja, so, muss ich euch mal vorspielen bei Gelegenheit oder wenn wir mal wieder hier sind, oder vielleicht schließe ich nachher noch den Verstärker an. Oder ein Mikro oder was auch immer. Auf jeden Fall das, und natürlich das Wichtigste, was ich jetzt neu auf dem Pedalboard habe, sind die beiden Googly Eyes, die du da oben
nehmen. Ja, die sind am besten.
Die was, wo?
Die kleinen Wackelaugen oben auf dem Brett neben dem Ventilator. Stimmt,
ja, weil ich hatte nämlich die Power Supply ist ja immer noch dieses Kiox DC-10, mit dem ich auch nach wie vor sehr zufrieden bin. Und die haben so ein YouTube-Video gemacht, wie man das jetzt an so ein Pedaltrain ranbaut, weil ich musste jetzt auch einen größeren Pedaltrain kaufen, damit der Quartermaster da drauf passt.
Ach so, das ist ein anderes jetzt.
Genau.
Ich dachte schon, ach, das passt ja jetzt aber auch gut drauf.
Ja,
aber
nee, ich wollte ja einen Loop mehr haben, und das wäre sowohl mit dem Bright Onion als auch mit dem Quartermaster, hätte ich halt die nächste Breitness-Stufe.
So. Was ist das jetzt für ein Modell?
Das ist jetzt das Novo 24 statt Novo 18.
Okay.
Genau. Und genau, dann war diese Anleitung von Kiox aber noch für die alte Halteklammer, für die neue, die sie jetzt immer mitschippen mit den Power Supplies. Und ich habe ja das noch gekauft, da wurde das nicht mitgeliefert und musste man extra kaufen. Und die war auch anders gebohrt, und dann habe ich halt ein falsches Loch gebohrt, und dann dachte ich mir, ey, ist mir eigentlich egal. Dann hatte ich das Pedalboard so fertig und dachte mir so, mich nervt dieses Loch schon, und guckte so auf meinen Schreibtisch, und da lagen vom Kongress noch so eine Handvoll Googly Eyes rum.
Schön.
Und ich dachte mir, mal gucken, wie das so aussieht, hab die so draufgelegt und wusste sofort, das ist es.
Alles sieht gut aus mit Wackelaugen.
Ja, das ist wirklich perfekt geworden, finde ich. Und verkabelt auch nach wie vor mit diesen Evidence Audio Kabeln, die ich auch nach wie vor nur sehr empfehlen kann. Ludwig, du wolltest ja mal so ein Patchkabel oder zwei Stecker haben. Ich habe mittlerweile jetzt wieder ein paar übrig.
Ah, okay.
Da kommen wir vielleicht nochmal ins Geschäft, aber wirklich.
Auf jeden Fall.
Das sind so die besten solderless Cables, die es so gibt. Das funktioniert einfach super gut. Das Pedalboard sieht clean aus, es gibt kein Noise.
Die Stecker sind halt auch so schön klein, ja, ne?
Ist ein Traum.
Ja, das ist so ein bisschen, also wirklich so, ich finde immer, Kabel zu finden mit sinnvollen Steckern, die irgendwo auch universell einsetzbar sind.
Das ist echt
so, weil auch jeder baut ja sein Effektpedal anders, und dann hast du mal dort die Stromversorgung noch zusätzlich, da kannst du das Kabel nicht so hinlegen, wie du das eigentlich willst und immer dachtest. Ja. Und dann haut der ganze Pedalboard-Plan dann in dem Moment nicht hin.
Ja, ja. Man vergisst immer bei den entscheidenden Pedalen, dass dann noch irgendwo dieser eklige Stromstecker rein muss. Und diese Stromstecker von diesen kleinen 9-Volt-Käbelchen, die sind ja meist auch nicht so toll.
Ja. Ja, ja.
Und dann muss man dann noch schauen, ob jetzt Winkel oder gerade, und dann braucht man halt doch wieder auf einmal ein neues Pedalboard und kann gar nichts dafür.
Huch, und plötzlich ist es wieder soweit. Ding Dong, neues Pedalboard, bitte sehr.
Genau, dann kann man, dann ist es wahrscheinlich auch noch größer und man kann sich mehr Pedale kaufen, und ach, es ist schlimm.
Ja, naja, also ich bin jetzt, glaube ich, erstmal wieder für die nächste Zeit versorgt auf jeden Fall. Es muss jetzt noch ausgeführt werden, weil dieses Jahr, habe ich ja jetzt auch noch eine neue Band, da können wir aber später drüber sprechen. Und jetzt, nachdem ich dieses Paddleboard, also ich war dann erstmal jetzt gerade noch einen Monat weg und habe das danach jetzt zusammengebastelt und seitdem haben wir jetzt also auch noch nicht geprobt, das heißt, es muss jetzt auch noch mal laut getestet werden, aber zu Hause habe ich schon große Freude damit.
Sehr schön.
Ja.
Sieht doch echt, also sehr optisch sehr schön aus.
Auch mit Danke dem sehr. Das ist schon okay.
Ja. Also ich weiß gar nicht, was ihr jetzt gegen diese neuen T-Rex Pedale, also keine Ahnung, aber mit T-Rex kenne ich mich auch gar nicht aus.
Die alten sahen einfach ein bisschen hübscher aus. Und
also ich fand, ja, das alte
ich fand die schon immer nicht so hübsch.
Aber okay. Wie gesagt, also diese T-Rex Pedale würde ich auch sagen, auch irgendwie so unterm Wert verkauft. Die sind, also gerade der Möller ist auch, den hatte David hier, der Kumpel, mit dem ich vorher in der Band gespielt habe, der dann weggezogen ist, der hatte auch eigentlich schon immer so T-Rex-Pedale, weil er damals, als er so seine ersten Bands hatte, schon so ein kleines Mini-Endorsement von denen hatte und sich quasi alle Pedale da irgendwie aussuchen konnte. Und der hatte dann auch irgendwie so ein Delay, einen Kompressor und den Möller. Und ich fand den auch schon damals immer geil. Und gerade weil so die Leute immer so nach so einem, ist ja auch so ein Thema bei der Paddle Show, so der transparente Overdrive, also der den Charakter nicht so verfärbt und so, aber ein bisschen Zerre drauf tut, da finde ich den Möller eigentlich perfekt, gerade durch diesen clean Signalmix kannst du das nämlich genau so reinregeln, wie du es gerne hättest, dass du noch viel von dem Originalsound hörst plus Crunch obendrauf. Ja. Und wenn du den Bass-Boost-Switch hochschaltest, dann halt auch noch mehr Fettness.
Das würde ich gerne mal ausprobieren, wie das ist mit diesem Clean-Signal. Ich finde das immer irgendwie eigentlich gar nicht so geil.
Ja, bei Fender-Amps funktioniert das erstaunlicherweise irgendwie immer sehr gut. Und Vox ist da auch sehr gut zu handeln. Aber sobald du von einem Clean Marshall was Overdriviges steckst, was nicht gerade irgendwie so ein Einkanaler aus den 60ern ist, wird's halt schnell ein bisschen eklig. Also wenn du jetzt irgendwie den Clean, Clean Channel an einem JVM anmachst, der halt wirklich clean wie Hölle ist und dann da so ein Möller vorsteckt, wird es wahrscheinlich nicht so geil sein. Aber so ein Fender hat ja da irgendwie eher offene Arme für so Overdrive-Pedale.
Auf jeden Fall.
Und da wundert es mich halt auch immer, wie geil das dann klingt. Und dann gehst du halt zu einem Marshall, der dann clean ist, aber so ist er halt nicht gedacht.
Ja
das, diese Erfahrung fehlt mir nach wie vor noch in voller Blüte. Ich habe ja zwar diesen Marshall Class 5 ja hier rumstehen, den wir ja auch mal im Proberaum da so ein bisschen ausgefahren haben, ne? Aber zu Hause fahre ich den natürlich selten aus, weil der Marshall Class 5 einfach schweinelaut ist, bevor er wirklich so richtig die Marshall-Zerre rauslässt. Aber da haben wir nachher vielleicht, ich sehe schon auf Ludwigs Themenliste, vielleicht einen Punkt, um diesem Wunsch bei gediegener Lautstärke trotzdem schon lustig umherzuzerren. Vielleicht gibt es ja da was Neues.
Ich könnte mir bei dem Class 5 aber schon vorstellen, dass, also auch wenn man den in moderateren Lautstärken spielt, sogar mit Drive-Pedalen ganz gut umgeht.
Ja, das auf jeden Fall, aber der
stand zumindest früher immer im Thomann-Pedal-Ausprobierezimmer. Aber mit so einer Palmer-Box oder mit so einer Ibanez-Box, ich weiß es nicht mehr, das war immer so ein bisschen unterschiedlich. Und das hat erstaunlicherweise immer ganz gut funktioniert. Auch wenn man den jetzt in dieser komischen kleinen Mini-Bude jetzt nicht so sehr laut spielen wollte, klang das darüber eigentlich alles immer sehr gut.
Ja, aber war das dann eine Lautstärke, die ihr euren Wohnungsnachbarn auch geben wolltet? Oder war das so okay für einen Thomann-Probe-Pedalraum?
Nee, für einen Pedalraum ist es dann schon so, wie ich es auch zu Hause spielen würde. Also sonst finde ich auch die Tests immer ein bisschen bescheuert. Man sitzt dann da in diesen Räumen, wo alles voller 100 Watt Top-Teile steht und die Leute trauen sich dann irgendwie nicht so oder sowas, aber sie spielen dann halt den Amp so, dass es gerade so diese Zimmerlautstärke erreicht, wofür dieser Amp halt überhaupt nicht gebaut ist und der halt da in diesen Lautstärken auch völlig anders klingt, als dann in den Lautstärken, in denen man so live oder im Proberaum spielt. Also ich finde, da kann ich halt irgendwie keine Entscheidung treffen, ob mir der Amp gefällt oder nicht, wenn ich den auch im Laden nicht einfach mal ausfahre. Ja. Und jetzt so im Pedalbetrieb hatte ich die eigentlich immer so auf etwas über Zimmerlautstärke eingestellt. Also im Prinzip so, wie ich zu Hause auch übe, einfach damit es halt ein relativ klares Bild davon ab sich gibt.
Ja, das Problem, glaube ich, bei mir ist dann, wenn ich den ja, keine Ahnung, wenn ich den Marshall clean fahren würde und dann die Zerre mit Pedal mache, dann brauche ich auch den Marshall nicht wirklich.
Also,
ja, bei so einem Setup würde
genau
ich,
das ist mit einem Marshall halt Quatsch.
Ja, ich will ja die Zerre deswegen vom Marshall und nicht von meinen Pedalen und das, ja, deswegen, also eigentlich ist der, also ich habe ja diesen Two Notes Torpedo hier Captor, ne, um sozusagen den hinterm Power Amp sozusagen den Verstärker aufzunehmen und dann die Speaker-Simulation in Software zu machen. Das klappt auch ziemlich gut. Und dafür, wenn ich mal hier irgendwelche Aufnahmen so reampe, ist der super, weil dann kannst du den halt voll aufdrehen, ohne irgendjemand zu nerven. Mhm. Oder das Problem ist halt dieser 20 dB Attenuator, der fest so eingestellt ist, den man nicht stufenlos regeln kann. Der ist dann halt zu leise. Ja, das heißt, also ich kann den wirklich eigentlich nur so beim Zerren für Aufnahme und leise verwenden, aber das ist dann irgendwie eigentlich auch nicht so, was ich mir erhofft hatte, aber hier diese Marshall Origin Serie vielleicht ist ja was, aber da warten wir nochmal, bis hier dann dieser
Themenkomplex
aufkommt, ja. Jetzt waren wir ja noch bei Pedalboards. Was hast du denn angestellt, Ludwig?
Ich? Naja,
hör mir auf.
Felix erzähle ich das schon gar nicht mehr, der verdreht dann immer nur die Augen. Ich habe ja irgendwie so meine großen Pedalboards schon lange abgeschafft, weil mir das immer irgendwie total, weil ich dann immer quasi alles doppelt brauchte und ich kann mich halt super schlecht damit abfinden, dann, also es ist finanziell einfach nicht drin, quasi das Pedalboard zweimal zu haben. Ne? Ja. Da ich aber zu Hause in letzter Zeit auch öfter aufnehme, hatte ich dann keinen Bock, das quasi schlechte Pedalboard mit Boss-Effekten oder so dann hier zu Hause rumstehen zu haben. Zu Hause zu haben und das Gute steht im Proberaum und dann bin ich dann irgendwann so, dass ich mich so ein bisschen mehr beschränke und dafür mir irgendwie so ein Pedal Train Nano kaufe, was man halt immer irgendwie mitnehmen kann. Das hat auch fast ein Jahr lang ziemlich gut funktioniert, aber irgendwas war halt immer, ich bin ja dann auch so ein Perfektionist und irgendwas gefällt mir dann immer nicht, dass man, keine Ahnung, dass der Aufbau dann umständlicher ist oder weil ich dann doch ja nicht nur das Zeug brauche auf dem Nano, sondern dann noch irgendwas daneben stellen muss und ich bin dann der Sache wirklich so ein krasser Perfektionist und es muss dann halt genau so sein und wenn es halt nicht so ist, kann ich mich auch für einen Gegner natürlich damit abfinden, aber so prinzipiell nicht. dann war halt schlicht und ergreifend das Problem, dass ich ja
das Ding nicht immer umherschleppen wollte.
Ja, das war dann, dieses Pedal Train Nano war dann lustigerweise auch dann doch recht schwer.
Ja, also die Stromversorgung.
So, man vergisst das dann immer so und ich habe das immer so an der Gitarre gehabt, obendran, das fand ich super praktisch, ist auch total praktisch, aber wenn das Pedal Train Nano dann noch mit einer Stromversorgung voll ist und bla bla bla, dann ist es halt einfach auch mal echt schwer und das hängt dann so an der Gitarre und dann hast du noch irgendwie 2-3 Bier im Gitarren-Gigbag für die Probe und dann ist es quasi so wie so ein krasser 15 Kilo Wanderrucksack und das fand ich halt dann auch wieder, dachte ich auch so, naja, es ist halt eigentlich alles schön und aber nee.
Darf ich da kurz dann, mal noch reingrätschen, ja. Weil ich hatte nämlich mir auch diesen Novo 24 gekauft und das ist auch immer dieser Effekt, wenn du dann so einen neuen Pedal Train hast, packst du aus und denkst dir, ui, ist das leicht. Also das ist ja so leicht. Also das ist ja der Wahnsinn, ne? Das wiegt ja nix eigentlich, also dieses Gestell an sich und dann habe ich auch genauso angefangen, pack hier so dieses Kiox DC-10 in die Hand und will das so anschauen und dann mir, oh, Moment mal, okay, also, ja, und dann, ja, ruckzuck hast du deine Kilos zusammen, ganz genau.
Und dann noch ein Wawa mit ins Spiel kommt, hast du verloren.
Das so und mittlerweile, ich hatte dann eine Zeit lang irgendwie auf dem Nano dann quasi eigentlich nur noch einen Tuner, den Chorus und das Delay plus die Stromversorgung. Und hab dann halt irgendwie so Amp-Switch und Wah und ich hatte noch ein Whammy dann, irgendwie musste ich dann immer daneben stellen und das ist dann auch so rein vom Aufbau war, fand ich das immer super nervig.
Noch einen extra Koffer mitschleppen, wo dann so die
variablen
Pedalboard-Ingredienzien drin liegen.
Also das hat auch irgendwie funktioniert natürlich und eigentlich war das Ziel auch erreicht, aber wie das dann halt so ist, man denkt sich das immer so und dann ist es dann doch nicht so geil, wie man sich das so ausgemalt hat, ne? Und dann habe ich irgendwie angefangen, wie bin ich denn eigentlich letztendlich jetzt ja, ich habe dann immer so ein bisschen rumprobiert und war immer so unzufrieden und dachte mir immer so, ach, ich lasse es jetzt einfach so. Und dann habe ich mir, genau, dann kam irgendwann dieses Pedaltrain Spark-Netzteil raus. Das ist so, jetzt gibt es seit...
Stimmt, das ist so ein kleines Flaches, was unter das Nano genau, passen sollte
genau,
eigentlich.
Genau,
ne?
Also das ist so ein, genau, das passt auch unter das Nano.
So wie so eine 9-Volt-Batterie, so dick ungefähr, oder?
Ja, genau. Nee, das ist schon ordentlich dick so, also es passt genau unter das Nano, da ist ja noch ein Millimeter Platz, so. Und das wurde auf der NAMM 2017 vorgestellt. Und ich fand das tierisch geil, wo ich dachte, geil, was durchdachtes und oh, jetzt und passt drunter und alles total toll. Und dann hat das aber irgendwie bis zum, weiß nicht, das ist im Oktober oder so, ist das dann letztendlich erst in Deutschland verfügbar gewesen. Und in der Zwischenzeit hatte ich das natürlich aus den Augen verloren und hatte dann schon eine andere Lösung gefunden. Und ich glaube, im Januar habe ich es mir dann doch mal bestellt. Und das Crybaby Mini, das steht hier auch auf meiner Liste, weil das nämlich auch auf dieses Pedaltrain Nano passt, das Crybaby Mini. Und dann dachte ich mir, oh, das ist ja total tierisch geil. Und dann oh, und dann ist ja, ach, und wie auch immer und so. Und baue das halt so zusammen. Und ich habe natürlich erstmal einen riesen Denkfehler gemacht. Ich habe natürlich überhaupt nicht berücksichtigt, dass das Crybaby Mini dann auf dem Netzteil steht und so vehement brummt, das ist halt nicht auszuhalten. Also das war meine eigene Doofheit.
Ja.
Das habe ich gar nicht bedacht. Und dann dachte ich so, scheiße, was mache ich denn jetzt und so und habe dann noch irgendwie so ein bisschen mit dem Netzteil auch rumprobiert und es war mir dann einfach, also dieses Pedaltrain Spark, eine tolle Idee, aber irgendwie scheiße ausgeführt. Also es hat gebrummt und ich habe das mit meinem Voodoo Lab, was ich ja irgendwie seit 5 Jahren habe, also ich habe mein Voodoo Lab angesteckt an quasi derselbe Aufbau, ne, und es brummte nicht. Hab dieses Pedaltrain Spark angesteckt, es brummte. Nicht so, dass man super genervt ist, aber wenn man dann halt irgendwas hat, was gar nicht brummt, dann denkt man sich so, scheiße. Ne? Also wahrscheinlich wäre es mir auch gar nicht aufgefallen, wenn ich nicht diesen AB-Vergleich hätte. So.
Da gibt es übrigens auch ein schönes Video irgendwo, also schön ist relativ, aber es gibt ein Video, wo der Typ von den Kiox so seine Netzteile mit mal anderen Netzteilen vergleicht und sie dann auch irgendwie so Effekte halt direkt über dieses Netzteil halten. Mhm. Und dann, oder auch andere Netzteile dann sozusagen sehen, wie stark dann die Netzteile da so reinbrummen und auch, welche Effekte besonders betroffen sind. Und das ist halt unter anderem, also vor allen Dingen Zerre, also Gain-Booster und genau, war's, ja. Also zum Beispiel ein digitales Delay kann man, wenn das Netzteil nicht allzu krass ausstrahlt, auch direkt übers Netzteil bauen.
Okay.
Aber genau, alles was so Drive und Wawa ist, das geht nicht.
Ja, ja. Und okay, das war dann halt mein, ich hätte dann auch noch eine Anordnung gefunden, wo das irgendwie anders ist, so, dass das halt nicht brummt. Also ich hätte es dann so ein bisschen auseinandernehmen müssen. Also quasi space-mäßig auseinander. Das wäre schon gegangen, aber irgendwie war ich dann mit diesem Pedaltrain Spark auch super unzufrieden, weil es halt eben gebrummt hat, auch ohne dieses diesen WAR-Fehler, den ich da gemacht habe. Und es ist halt sackenschwer. Also das Ding wiegt fast 2 Kilo, glaube ich. 1,5, 2 Kilo, dieses Netzteil, kleines Netzteil. Und das macht natürlich, das hat dann so ein bisschen meinen Pedaltrain Nano-Part irgendwie oder die Pedaltrain Nano-Idee so ein bisschen komplett torpediert, weil ich dann irgendwie komplett unzufrieden war. Ja.
Ich sehe gerade dein Paddleboard hier auf.
Ach so, ich habe es selber.
Twitter.
Das ist das Foto, was ich dir mal geschickt habe. Ach so, genau. Das ist jetzt nicht so, fancy.
Aber sehr kompakt.
Nee, das Foto ist jetzt nicht so fancy, weil ich das nachts in der Küche mit dem Blitz vom iPhone aufgenommen habe.
Ja.
Genau, das ist jetzt das mein aktuelles, zu dem ich dann letztendlich spontan gekommen bin über genau. Nachdem ich irgendwie dann festgestellt habe, dass dieses Pedaltrain Nano dann doch zu klein ist,
Das ist jetzt nicht mehr das Nano.
Nee, das ist viel größer. Das ist jetzt das Harley Benton Spaceship.
Ah, okay.
40, 50, irgend sowas, 50 m oder so. Das ist halt 50 cm breit, 17 cm lang.
Und das Nano war wie lang?
Das war 35 cm breit und 14 cm lang. Genau. Und da passt jetzt irgendwie nach echt langem Überlegen alles drauf, was ich so benutzen möchte. Also man sieht da meinen Tuner, dann komme ich noch gleich dazu, habe ich jetzt seit neuestem wieder einen Verzerrpedal. Ich bin ja irgendwie jetzt fast zwei Jahre komplett ohne Zerrpedal gespielt, sondern nur mit M-Zerre. Nehme ich einen Tube Screamer TS9, ganz klassisch, ne? Also klassischer geht's ja kaum.
Naja.
Dann habe ich noch so einen extrem geilen MIDI-Switch gefunden, den ich seit Jahren beobachtet habe, aber irgendwie die Funktionsweise nicht kapiert habe und habe jetzt letztendlich festgestellt, das ist ein unfassbar durchdachtes Produkt ist und eigentlich genau das, was ich haben wollte, schon immer.
Hattest du nicht sowas schon mal?
Ja, aber das kann ich gleich, warum ich den jetzt habe und warum ich jetzt so endlos begeistert von diesem MIDI-Switch bin, kann ich dann gleich nochmal erzählen. Also für die M-Schalte, ne? Plus meinen Chorus, den ich mir wieder gekauft habe, nachdem ich ihn verkauft habe. Den Black Label Chorus, mein Voodoo Lab Pedal Board plus Trimen El Capistan Delay mit Favorite Switch und das Crybaby Mini. Wow. Das ist jetzt, das sieht man, das ist ganz links, aber das ist aus Bequemlichkeitsgründen. In der Reihe kommt das direkt nach dem Tuner. Der Tuner ist neu, den habe ich mir im Januar gekauft, der Polytune 3 mit diesem, du hast diesen
Bonafide-Buffer, der ist da, ne? Mit drin.
Huckel, habe ich gesehen.
Ja.
Oder? Und genau, und der Polytune 3 hat diesen Bonafide-Buffer mit eingebaut.
Ah ja.
Was ich halt super praktisch fand.
Kann man den deaktivieren?
Ja, genau. Also okay. Du kannst diesen Polytune in drei Varianten verwenden. Mit Buffer, ohne Buffer und es gibt diese Always-On mit Buffer-Variante, wenn man das in einem... Aha. Irgendwo in einem...
Wenn du so einen Tuner auch
genau,
irgendwo dran hast.
Also du hast zwei Dip-Switches drin, entweder Always On oder Push On und dann kannst du den Buffer jeweils ein- und ausschalten. Also ergeben sich irgendwie vier Möglichkeiten.
Das Ding zu benutzen.
Genau. Dann...
Ja, okay. Und dann hast du noch Cool Mints auf dem Power Supply.
Ja, das ist mein... richtig, das ist meine... Plektrum Kiste oder Kästchen.
Dein Plektrum Grill.
Genau, da sind meine Plektren drin. Ja, und
das Kabel am Overdrive-Pedal interessiert mich. Ist das eins von diesen EBS-Kabeln,
ja, die so ganz genau, flach sind? Dieses flache EBS-Kabel, was halt super praktisch ist, weil der Input vom Tube Screamer deutlich höher ist als der Output vom Polytune, deswegen konnte ich das noch näher zusammenstellen. Was jetzt aber denn, da muss ich mir noch was überlegen, denn ich kenne mich, ich bin so ein Bewegungslegastheniker, der dann halt natürlich man will das Solo spielen, latscht auf den latscht auf den TS9 drauf und genau, man erwischt natürlich noch den Polytune mit, da wäre ich mir wahrscheinlich irgendwie was neben, irgend sowas, irgend so ein Gummiteil neben den
so ein Stopper.
Switch vom Polytune bauen, sodass ich den wirklich nur bedienen kann, wenn ich das auch will und nicht irgendwie so, weil das habe ich ganz oft bei Pedalboards, die ich mir bisher zahlreich irgendwie, ich habe ja 5 Pedalboards ausprobiert, so nach dem Motto groß und klein. Und ich habe irgendwie festgestellt, ich kann mich da irgendwie, ich latsche dann beim Gig einfach so drauf und dann ist irgendwas an, was gar nicht an sein soll oder aus, was nicht aus sein soll und genau, ja.
Übungssache.
So, das Crybaby Mini ist tierisch geil, das kommt dann nach dem Tuner vor dem Overdrive. Das klingt gut, das fühlt sich nicht ganz so an wie ein normales Crybaby, also so wie es beschrieben ist, ist es nicht. Dass man irgendwie so, ein selbes Spielgefühl ist halt nicht der Fall, geht auch gar nicht. Aber wenn man sich halt einfach dran gewöhnt, ist das, also, ich glaube nach, wie sind die 10 Minuten damit spielen, denkt man sich so, warum habe ich mir jemals ein großes gekauft, weil es halt auch einfach nur ein Drittel davon wiegt. Das ist ja immer das, was wir gerade angesprochen hatten. Man baut ein Crybaby auf das Pedalboard und es ist 5 Kilo schwerer gefühlt. Und es hat, das Crybaby hat 3 Voicings mit einem Internal Dip Switch schaltbar. So ein bisschen eher so ein Low-End-Voicing, ein Mid-Voicing und ein das normale Crybaby-Voicing. Ja.
Ich finde, das größte Killer-Feature an diesem Crybaby Mini ist, dass da standardmäßig so eine Schraube hinten an der Achse dran ist, mit der man die Schwergängigkeit von von der Bewegung feststellen kann.
Ja, ja.
Das ist so cool. Also ich erlebe das immer wieder bei meinen Wah-Pedalen. Ich habe die halt live eigentlich ganz gern so in der Stellung, dass dieses obere Pedal schon so auf halb acht steht, also nach oben zeigt und ich im Prinzip nur noch mit Hub drauflatschen kann und dann ist es halt sofort an. Denn wenn es vorn aufliegt und man muss dann diese komischen Gummiteile runterdrücken, geht es meistens schwer.
Ach so, ja.
Irgendwann, also bei diesen großen Crybabies, bei den älteren, ist ja da bloß so ein Stück Blech über diese Achse drüber gebogen, damit es das so ein bisschen in Position hält. Und wenn man dann halt aber nach großer Benutzung merkt, dass das Poti immer leichtgängiger wird und nicht mehr wirklich Gegendruck bietet, dann bleibt dieser obere Teil halt einfach nicht mehr in dieser Rückenlage stehen, sondern fällt halt immer wieder runter. Und das ist mega nervig. Und wenn man das halt einfach, also wenn das standardmäßig wäre, dass man da halt diese kleine Imbusschraube hinten dran hat, dass man es schwergängiger machen kann, das wäre an allen Wah-Pedalen so geil. Das war beim ersten Mal bei dem Zach Wild Signature drauf. Da fand ich es schon, also das allein wäre ein Kaufgrund gewesen, aber da hat mir der Sound nicht gefallen von dem Ding. Aber dass das jetzt an dem kleinen Crybaby dran ist, finde ich super cool.
Und es hat im Gegensatz zu allen anderen Crybabys und Wah-Pedalen nicht diese komischen Gummifüße, die halt, wenn man es irgendwie wirklich auf einem Pedalboard anbringen will, extrem nerven. Also das fand ich immer so krass nervig, diese Gummifüße. Die musste man dann irgendwie abmachen und sich irgendwie mit irgendwas anderem behelfen. Und
ich habe da einfach Unterlegscheiben genommen dann.
Ja, nee, natürlich, man findet schon was, aber das ist dann immer irgendwie so.
Perfekt ist es nicht.
Perfekt ist es halt nicht. Und das hat einfach so ein flaches Gummi, so ein kompletten Gummischuh, der ist genauso groß wie das Pedal und da kann man einfach Velcro dran machen, ohne dass da irgendwas übersteht. Und die Schrauben sind auch versenkt. Also,
ach, perfekt, da haben sie mal echt mitgedacht.
Da haben sie super krass mitgedacht so und bin da sehr begeistert von diesem Mini-Crybaby, wenn man halt sich damit abfindet, dass es sich nicht sofort anfühlt wie normal und wie gewohnt. Aber das ist dann irgendwie, also es ist halt immer ein Kompromiss.
Haben sie die Buchse für die Stromversorgung mittlerweile mal ein bisschen aufgebohrt? Denn früher war es ja immer so, dass da also entweder gar keine Buchse dran war oder
dieser
komische Mini-Klinkenstecker. Und bei denen, die ich jetzt habe, da war dann halt schon dieser ganz normale 9-Volt-Anschluss dran. Aber das Loch im Gehäuse war für meine Stromstecker alle zu klein, wo ich halt an jedes Käbelchen, was ich da reinstecken musste, immer mit dem Dremel dran musste und das halt nach vorne ein bisschen ausgedünnt habe, damit es in diese Buchse vernünftig reinpasst.
Aha. Okay, vielleicht hast du.
Also ich glaube, die beim Voodoo Lab dabei waren, die haben reingepasst, aber alle Kabel, die ich vorher strommäßig in so ein Crybaby stecken wollte, die musste ich immer ausdünnen nach vorne hin.
Okay.
Weil die Stecker einfach zu breit für waren.
Übrigens, wir haben eine Hörerfrage aus dem Chat.
Ja.
Welches Setting du denn an deinem Wah benutzt?
Ich benutze zurzeit dieses Mid-Boost-Setting. So habe ich das eingestellt. Und ich bin mir aber nicht sicher, da, wie ich bereits sagte, das Spielgefühl nicht ganz so ist wie beim normalen, werde ich das vielleicht sogar auf das Low-Setting ändern, weil ich festgestellt habe, wenn ich stehe, bin ich meistens irgendwie so, ist mein Wohlfühl-Fuß-Ding ziemlich weit vorne, also ziemlich höhenreich, was ich dann eigentlich auch gar nicht will. Ja, wahrscheinlich ändere ich das nochmal und probiere das mal aus. Aber ich spiele jetzt auf jeden Fall erstmal ein, zwei Gigs mit dem Setting, was ich jetzt habe, mit diesem Mid-Boost-Setting. Und dann werde ich das mal irgendwann mal ändern und mal schauen, auch wieder bei einem Gig ausprobieren, ob das irgendwie cooler ist. Genau.
Spielst du das Wawa mit dem linken oder mit dem rechten Fuß?
Ich spiele das Wawa mit dem linken Fuß, weil meine Gitarre natürlich sehr tief hängt. und das mit rechts.
Was? Ich als Nicht-Wah-Spieler runzel die Stirn. Interessant.
Das Wawa ist ja im Prinzip wie so ein eigenes Instrument. Also wenn du dir ein Wawa kaufst und dir denkst, oh, ich spiele jetzt mal mit Wawa und so die ersten 10 Minuten spielst, klingt es auf jeden Fall scheiße.
Ja, auf jeden
Fall. Also das ist wirklich so ein Effekt, mit dem man den Umgang üben muss. Und da kristallisiert sich so irgendwann nach so ein paar Auftritten raus, ob du einer bist, der das Wawa mit dem rechten Fuß bedient, wo halt so ein bisschen die Gitarre am Bein hängt, oder mit dem linken. Und
ich habe mir das einfach von Phil Campbell abgeguckt. Der macht das, glaube ich, auch immer mit den Linken. Oder war er das? Ich glaube, er macht das mit den Linken.
Keine Ahnung.
Oder? Ja. Von einem.
Irgendwann merkt man es halt einfach, womit man
ich habe mich jetzt dran gewöhnt. Das war dann einfach so, das war dann so eine Coolness-Entscheidung. Ich dachte so, das fühlt sich scheiße an, wenn die Gitarre dann so auf dem Bein ist. Und das
sieht halt auch kacke aus.
Ist ja so, klar. Und ich wollte natürlich meine Gitarre nicht höher schnallen. Ich bin ja kein, also es sei denn, ich spiele einen Jazz-Gig, da muss ich das immer höher schneiden.
Weil sich sonst die Bandkollegen aufregen, dass es scheiße aussieht, oder
nee, weil ich sonst die Licks nicht spielen kann. Ach so. Ich brauche ja bei Rock, braucht man ja keinen vierten Finger im Jazz. Dann. Also zumindest bei Soli.
Vierfingermusik.
Genau. Ja, jetzt muss ich unbedingt noch von meiner Overdrive Odyssee erzählen und von diesem wunderbaren MIDI-Foot-Switch.
Na dann schieß los.
Und zwar, naja, also ich habe ja irgendwie, ich habe ja bekanntlich den 410JVM, also zwei JVMs, ne? Und da ist ja quasi genug Gain da, ne? Also man braucht nicht ein Overdrive-Pedal, braucht man einfach nicht. Wenn man irgendwie Verzerrung haben will, kannst du ja alles mit dem Amp machen und so wollte ich das auch immer machen und das funktioniert auch total gut, aber ich habe so in letzter Zeit so beim Aufnehmen gemerkt so ein bisschen, dass dann doch dieses, dass ich doch so ein bisschen eine andere EQ-Einstellung haben will, wenn ich jetzt irgendwie einen Solo spiele oder einen eher so einen Lead-Sound fahre. Und das ist genau das, was mich früher an so Overdrive-Pedalen immer super genervt hat, dass die so, also jetzt Tube-Screamer Overdrive-Pedale, das machen ja nicht alle, aber so der typische Tube-Screamer klaut ja halt Bässe und fokussiert die Mitten ein bisschen anders und das fand ich früher ganz, ganz schrecklich.
Ja.
Mir immer gedacht, das Pedal ist kaputt und wie kann man denn so eine Scheiße bauen, also so nach dem Motto. Und hab dann aber gerade so beim Aufnehmen auch gemerkt, dass ich, egal wie viel Mitten ich im Amp reindrehe, irgendwie sich das im Bandkontext halt schlechter, also noch nicht so durchsetzt, wie ich das haben will. Ja. Und ich habe dann beim Aufnehmen halt immer so ein bisschen die Mitten so ein bisschen geboostet und logischerweise auch den Bass weggemacht so. Und halt natürlich die Solo-Gitarre ein Stück lauter, ne? Aber jetzt gar nicht so viel. Es war dann eher so eine EQ-Sache. Und mit dieser mit dem minimalen Lautstärkesprung, was weiß ich, 1, 2 dB, wenn überhaupt, und so ein bisschen mit Boost habe ich dann immer einen geilen, durchsetzungsfähigen Lead-Sound hinbekommen. Und das wollte ich irgendwie dann auch live haben. Und dann hatte ich jetzt, ja, ein Kumpel hat irgendwie Pedal verkauft, dann hatte ich diesen Zach Wild Overdrive, ZW44 oder wie der heißt, oder keine Ahnung. Dieser Berserker Overdrive, den hat er verkauft, dann habe ich dann zu Hause ein bisschen rumexperimentiert und dachte wieder, scheiße, Mist, dann doch lieber eine Gain-Stufe weniger so und dann dieses Pedal noch gar nicht mit irgendwie viel Drive, sondern einfach Level auf und diese Tone-Regler so, wie man das halt gerne hat, ist wahrscheinlich auch ein bisschen raumabhängig und halt so nur ein bisschen Drive reingedreht, ne? Fand ich dann irgendwie ziemlich geil und dachte mir so, da hat sich irgendwie mein musikalisches Gehör so ein bisschen dann doch verändert.
Ja.
Und dann dachte ich mir so, okay, der will hier irgendwie nur 40 Euro für das Pedal, das kaufe ich mir jetzt. Und dann dachte ich, naja, jetzt nehme ich den Proberaum. Ich habe nämlich das Pedal Train Nano jetzt im Proberaum mit dem Boss DD6 Delay.
Also am Ende hast du doch dann doch wieder ein gutes und ein schlechtes Pedal.
Aber das Schlechte ist jetzt im Proberaum. Das Gute zu Hause, genau. Also ich hätte es eigentlich früher, ich hätte es eigentlich auch so lassen können.
Hätte man aber schon drauf kommen können.
Ja, aber es ist ja immer ein Weg, den man geht. Das muss man ja deutlich dazu sagen, ne?
Absolut.
Man muss Erfahrung sammeln, man muss auch Fehler machen und da wird man dann schlau und kauft sich dann das, was man früher eigentlich schon hatte und irgendwann mal verkauft hat, wieder, weil
also,
es eigentlich ganz geil war.
Also zum Thema Tube Screamer, ich habe ja den Maxon TS9, das war mein erstes Pedal, was ich mir, glaube ich, gekauft habe, als ich hier so mit Gitarre loslegte. Und der Tube Screamer, so wenn man den so Zimmerlautstärke, so, wenn man so denkt, okay, ich habe jetzt hier so einen Clean Amp und ich will den mal so ein bisschen uncrunchen und so, ne, dann ist der Tube Screamer auf jeden Fall das falsche Pedal. Also
ist echt für cleane Amps nicht gedacht.
Diesen Fehler haben, glaube ich, schon hunderttausende Leute gemacht.
Den habe ich früher auch gemacht.
Genau, und da regen sich ja dann auch dann, das sind auch die sich drüber aufregen, hey, Tube Screamer klingt doch scheiße, aber ich habe ja so ziemlich alle Aufnahmen, die wir jemals so mit der Band und so fabriziert haben. Und wir haben ja auch so ein Proberaumkonzert mal gespielt. Und da habe ich ein Solo, so ein kleines gespielt. Und Ich erinnere mich noch ganz genau, da hatte ich diesen Tube-Screamer drauf, der Amp war laut, das war eh schon irgendwie durch ein anderes Pedal, habe ich so meinen Grunddrive oder meine Grundzerre gehabt und habe den Tube-Screamer, ich weiß nicht, ob es versehentlich war oder ob der noch an war oder irgendwie so, ne, aber normalerweise habe ich die nie kombiniert. Dann war der Tube-Screamer noch hinten dran, so als Booster, gar nicht mehr Drive, sondern, ne, was du im Prinzip auch schon fast beschrieben hattest. Ja. Und das ist einer der besten Solo-Sounds, die ich, glaube ich, jemals hatte. So richtig cremig, durchsetzungsfähig und toll. Und ja, ich habe auch tatsächlich schon mit dem Gedanken gespielt, den doch auch wieder genau in dieser Funktion zurückzuholen. Also sozusagen die Moral der Geschichte ist auch für Leute, die genau das wollen, was Ludwig gerade beschrieben hat oder auch generell lauter Amp oder schon irgendwie die Zerre ist schon da, ja, die kommt nicht vom Tube Screamer, ja, den Tube Screamer benutzt,
glaube ich,
wirklich,
das Wichtigste, dass sie
wirklich nur um sozusagen den Lead Sound oder so zu veredeln, mehr oder weniger, ja, oder durchsetzungsfähiger, genau, zu machen, und dafür ist er super. Oder wenn du halt schon Amp hast, der von alleine am Kochen ist, dann noch ein bisschen extra pushen mit dem Tube Screamer, funktioniert auch.
Also ich habe das habe ich mir vorgenommen. Ich bin ja großer Pennywise-Fan, das ist so eine Ami-Punk-Band, falls die jemand kennt. Auf jeden Fall seit 15 Jahren liebe ich diese Band. Die haben ein neues Album rausgebracht, tierisch. Die sind jetzt alle über 50 oder fast alle und haben dann mal ein richtig schönes Melody-Skate-Punk-Melody-Hardcore-Album rausgebracht mit irgendwie 50 Jahren. Fand ich tierisch geil und ich habe irgendwie mit dem dann schön mit meinem JVM in sowieso schon High-Gain-Modus halt dazu gespielt und dann hatte ich dann den Tube Screamer eigentlich nur, also Drive komplett runter und den Level eigentlich auch nur so, dass er irgendwie weder boostet noch cuttet und einfach wirklich nur als EQ an und es hat echt super geil, das war tierisch, das ist so ein bisschen, das hat auch so ein bisschen was von aktiven Pickups, manchmal so ein bisschen, das kann man manchmal so ein bisschen.
Ja, die fokussieren ja die Mitten auch sehr, eben, bringen halt so ein bisschen so Klarheit in den Ton. Das ist auch so das Ding, wo du jetzt halt meintest, so ich habe halt lange nicht mit Verzerrpedalen gespielt, sondern immer aus dem Amp mir die Zerre geholt. Ich finde, das klingt halt doch schon sehr unterschiedlich. Also klar, der JVM ist ja so eins der besten Beispiele dafür, was so ein Amp an Gain-Reserven haben kann. Das ist ja, 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 monströs, wie der zerren kann. Aber es ist halt doch irgendwie also Amp-Zerre ist halt irgendwie anders. Mir fehlt da so ein bisschen die Kompression, die halt so ein Pedal da in den Input
schiebt. Naja, also ich kann jetzt mal sagen, ich habe ja auch schon mal im Proberaum unsere beiden Lead-Sounds verglichen. Also ich habe dein Amp mit deinem Pedalboard und du benutzt ja meistens nur diesen Clean Boost.
Genau.
Genau. Und mein Lead-Sound ohne Pedal, also diesen, was weiß ich, OD1 in.
Das klingt wahrscheinlich nicht mal doll unterschiedlich.
Das klingt halt nicht doll unterschiedlich. Das klingt sehr ähnlich. Aber wenn man halt ein richtiges Verzerrpedal anschaltet, dann hat man echt noch mal was anderes.
Das Spielgefühl ist halt irgendwie anders, ne? Ist nicht so bröselig wie M-Sound, sondern halt irgendwie ein bisschen verdichteter, habe ich immer so den Eindruck.
Also ich bin prinzipiell mit diesen High-Gain-Sounds beim JVM super zufrieden. Das klingt geil. Aber es ist dann doch irgendwie, ich habe auch ganz lange dann natürlich wieder irgendwelche Rig-Rundowns geguckt und irgendwie hat man doch immer irgendein Pedal, was eher im Hintergrund arbeitet, aber dann so ein bisschen das i-Tüpfelchen, ja, macht, auf was man irgendwie dann doch nicht mehr verzichten will, ne? Also keiner spielt einen, also oder ganz selten hat man irgendwie so einen Typen, der halt irgendwie so die Gitarre in M steckt. Außer man spielt halt bei Airborne oder AC/DC, aber das ist dann ja auch.
Selbst die haben immer noch irgendwo was zwischen, was
genau,
da eigentlich
so. Genau, die haben
noch so
auch einen Treble Booster oder irgendwo.
Ja, ja. Ich fand's ja auch bei Clapton immer so witzig, der ja dann auch immer so, ja, der hat da einfach bloß seinen Tweet-Amp. Ja, der hat halt aber einen verdammten Mid-Boost in der Gitarre drin, der halt echt drückt.
Ja, ja. So, also es gibt halt, ich habe auch nach dem Toto-Konzert dieses Steve Lukather-Rig ausgecheckt und dann irgendwie ganz viele Pete Thorne-Videos in letzter Zeit geguckt und ja, man kommt eigentlich irgendwie immer auf dasselbe. Der Amp muss irgendwie richtig geil sein und das.
Und den dann noch ein bisschen mit irgendwas treten
und
dann wird's geil.
Und es ist halt wirklich nur meistens so ein Mühe und wenn man sich irgendwie die Einstellung oder wenn man dann irgendjemanden fragt, ja, was spielst du für Einstellungen, sind es meistens ziemlich moderate Einstellungen. Also keiner reißt irgendwie den Drive bis zur Unendlichkeit auf, so, ne? Macht halt keiner. Es ist ja immer so ein leichter Boost und mit so ein bisschen EQ-Veränderungen halt so, dass irgendwas gecuttet wird oder ein bisschen stärker fokussiert wird. Und das war halt dann der ausschlaggebende Punkt, wo ich mir wieder ein Verzerrpedal gekauft habe.
Ja. Kommst du mit dem Schalter gut klar? Das ist ja so Tube Screamer.
Ich bin ehrlich gesagt, ich muss sagen, ich bin mir noch nicht sicher, ob dieser TS9 jetzt wirklich der Sound ist, weil ich den, ehrlich gesagt, den Zach Wild finde ich zumindest für die Nightprowlers eigentlich geiler. So ein bisschen, das ist so ein minimaler Unterschied, der ist so ein bisschen kantiger. Der Tube Screamer ist schon sehr cremig, finde ich. Vielleicht tausche ich das nochmal oder aber ich denke mal, dass ich den auf jeden Fall behalten werde, weil vor allen Dingen, ich glaube so, wenn man mal eine Single-Coil-Gitarre spielt oder so, ist das Ding vielleicht richtig, ich habe jetzt mit meiner Strat noch nicht über diesen Tube Screamer gespielt, aber ich glaube so Stevie Ray Vaughan mäßig, also es ist ja auch einer der Tube Screamer-User, genau, weil es halt gerade ein bisschen versöhnlicher ist und gerade eine Single-Coil-Gitarre ja nicht für Versöhnlichkeit bekannt ist. Genau.
Versöhnlichkeit, so. Das ist ja auch mal schöne Begrifflichkeit im Gitarrenkontext. Aber ich spiele ja schon immer mit Overdrive-Pedalen, wie man ja auch an meinem Pedalboard sieht, jetzt mit vier. Ja.
Sogar mit vielen.
Mit vier Stufen oder vier Geschmacksrichtungen von Verzerrung. Und seitdem ich diesen Torpedo Captor Dingsbums habe, um quasi den internen Speaker abzustöpseln und einfach leise den Amp laut aufzunehmen. Ich habe jetzt schon ein paar Mal auch dann noch den internen Speaker an diesen minus 20 dB Output wieder rangehangen und dann den Amp halt mal auf 7 oder 8 gedreht. Und dann ist halt so diese Fender-Zerre, also das ist sozusagen genau das Gegenbeispiel jetzt von euch. Ihr spielt immer mit M-Zerre und findet jetzt auch mal ein Pedal geil. Und dann, als ich diesen Fender-Amp halt da so auf 7 oder 8 hatte, mir ist da auch total die Sonne aufgegangen, kein Pedal angehabt und einfach nur diesen fetten Sound irgendwie genossen und mir um die Ohren schlackern lassen. Das war auch sehr schön. Leider ohne Attenuator auch live wahrscheinlich komplett unpraktikabel, aber da erzähle ich dann später nochmal ein bisschen was dazu, aber das fand ich auf jeden Fall auch als Gegenthese sehr schön, mal nur den Amp arbeiten zu lassen.
Ja, mir ist das ja schon immer wichtig gewesen, dass ich irgendwie nicht auf krasse Zerrpedale angewiesen bin, so, ne? Also wollte das irgendwie nicht so haben als Philosophie. Halt nur wenig bis gar keins. Ne?
Ja.
Aber es funktioniert beides und ich meine, du spielst ja auch andere Musik als wir jetzt.
Absolut, also, ja.
Deswegen, ich glaube, wenn ich mehr so in deine Richtung spielen würde, würde ich vielleicht auch irgendwie mir dann nochmal einen Fender-Amp kaufen, irgendwie einen Princeton oder sowas, man muss ja...
Weil es halt auch geil ist.
Ja, eben. Ne? Und ich glaube, das eigene Ohr entscheidet es einfach.
Genau, also ich zum Thema so Amp-Zerre, da hätte ich ja auch mal noch so eine Frage für zwischendurch. Also ein zwischendurch. Amp, den ich ja haben will, obwohl das überhaupt nicht meinem Musikstil entspricht und ich wahrscheinlich, also ich weiß auch gar nicht, ob ich den so viel spielen würde, aber der turnt mich so unglaublich an, dass er mich ganz wuschig macht.
Ich bin aber gespannt.
Und zwar ist es dieser...
Dumble Overdrive Special.
Ja, nee. Dieser Laney LA30BL.
Ich hol's schnell auf dem Schirm.
Das ist die 30 Watt Variante von dem Supergroup Reissue. Also sie haben ja vor kurzem, letztes Jahr glaube ich, den 100 Watt Supergroup von hier Tony Iommi 1:1 quasi nachgebaut und 50 Stück zum 50 Jahre Geburtstag von Laney rausgehauen. Und alle so, wie jetzt nur 50 Stück mehr, bitte mehr. Und dann irgendwie haben sie dieses Jahr bei der NAMM ja die 30 Watt Version davon jetzt in Serie vorgestellt. Und bei That Pedal Show, da gibt's eine Episode, wo sie eigentlich so ein Pick and Mix machen, also einfach nur so ein paar Pedale vorstellen, aber sie fangen mit diesem Verstärker an. Und die Klänge, die aus diesem Ding rauskommen, das das macht mich, wie gesagt, ganz wuschig. Ne?
Sieht schon aber auch sehr Marshall-esque aus, muss ich sagen. Naja, die ist ja da auch so ein guter Vertreter.
Klar, Hayward, Laney und Marshall, die sind Park, ja da auch ja. So in ihrer kleinen Ecke. Und
sind ja alles Marshall-Derivate.
Aber also ich packe den Link zu That Pedal Show mit der Episode dann in die Shownotes. Und einfach nur die ersten 10 Minuten, wo der Dan einfach nur auf diesem Verstärker abgeht, ist großartig. Und was der auch meinte und was man dann auch hört, wenn man so ein bisschen bewusster zuhört, ist, dass der irgendwie so eine Oktave, so eine drunter noch legt. Also bei so bestimmten Zerrgraden und Akkorden, dann ist es wie, als würde da noch so ein Oktaver mitwirken. Und es klingt einfach
ultra. Was dann der Techniker natürlich wieder rausdreht.
Genau. Das ist ja auch so witzig. Alle gehen so auf die Obertöne bei Gitarrenverstärkern ab und dann kommt Laney und sagt, nö, wir machen drunter.
Naja, also sagen wir mal so, dass der Dan meinte halt dann zumindest auch in der Sendung, er hat auch alte schon gespielt und er fand das immer extrem geil und er hat sich sehr gefreut, als er jetzt diesen ausprobieren durfte und festgestellt hat, sie haben den wirklich so 1:1 vom Sound her hinbekommen. Und der ist jetzt auch nicht super günstig, aber auch nicht extrem ultra teuer, aber trotz alledem so ein Tausi.
Ja, Preis eigentlich.
Tausi, ja, das ist doch gut.
Aber der hat halt nix, ne? Kein Master Volume, keine Effekt Loop, so wirklich.
Ist dann natürlich mit 30 Watt auch schon wieder voll zu laut.
Tiere schreien, ja.
Ja. Also, aber ich würde ihn gerne mal, also den würde ich einfach gerne mal im Proberaum haben und mich damit einschließen für so einen Tag oder so. Fall. Ja, Klammer zu.
Sehr schön. Super.
Ludwig, jetzt wurde den Zach Wild Overdrive gerade noch da hattest. Du hast ja lange Zeit auch den SD1 gespielt.
Hatte sogar zwei SD1.
Von Boss.
Genau, genauso wie mein Chorus habe ich beides verkauft und es bereut.
Jetzt hast du sie alles wieder.
Nee, den SD1 habe ich nicht wieder. Den hat ein Schüler von mir.
Du hast ja jetzt den Zach Wild. das Zach Wild Pedal, also dieser Verzerrer, ist ja im Prinzip ein Nachbau von dem SD1.
Ja, aber ist, glaube ich, doch ein bisschen ein Unterschied dabei.
Richtig. So die Schwächen vom SD1, die haben sie halt ganz gut ausgebügelt, finde ich. Also der SD1, der ist ja so wirklich sehr, sehr fizzelig und geht irgendwie nicht so los, habe ich den Eindruck. Und der Zach Wild, der ist dann doch ein bisschen rotziger, offener und hat vor allem nicht dieses Ding drin, wo du damals mal meintest, du hörst auch, wenn das Pedal aus ist.
Das habe ich ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert. So dieses, habe ich vergessen. Also habe ich nicht ausprobiert.
Die paar Male, wo ich das Ding mal gespielt habe, auch im Laden damals, hatte ich mal versucht, darauf zu achten. Als du mir das damals erzählt hattest, habe ich irgendwie nicht festgestellt.
Ja, also das Problem war, um das nochmal zu erklären, dass wenn man den Drive vom SD1 ganz aufreißt und das Pedal aber aus ist, hört man irgendwie, wenn man den Amp clean hat, irgendwie noch so ein verzerrtes, ganz, ganz, ganz leises verzerrtes Signal, so als würde man in einer riesigen Halle stehen, jemand würde ganz laut clean spielen und irgendwo wäre so ein 1-Watt-Amp in der hintersten Ecke, der das, und das, also man kann es irgendwie gar nicht orten, aber es nervt tierisch und es gibt dann so ein, oh Gott, wie hieß das nochmal? Irgendwas mit Bleed? Bleedfix-Mod oder so, den ich mir damals in meinen SD1 eingelötet habe, der das behoben hat. Und diesen besagten SD1 habe ich dann einem Schüler verkauft, der den jetzt spielt und nicht mehr wiedergeben will. Tja, Pech. Ja, man sollte vielleicht dann doch nicht so immer gleich alles verkaufen.
Ja, und zu diesem Thema kann ich gleich noch hier so einen kleinen Plug machen, ne? Weil ich verkaufe ja eigentlich auch höchst selten was. Und wenn, dann gibt es einen Anlass, in dem Fall gibt es auch einen Anlass, der ist so halb erfreulich, halb unerfreulich.
Okay.
Um das abzukürzen, ich bin leider mal ausnahmsweise nach langer Zeit doch mal bei eBay Kleinanzeigen beschissen worden.
Oh je.
Oh, scheiße.
Ja, und weil ich aber doch dann das haben wollte, was ich da eigentlich erstehen wollte, dachte ich mir, okay, jetzt ist vielleicht mal die Zeit, wieder hier so ein bisschen auszusortieren und habe da mal wieder ein paar Sachen in meinen kleinen Reverb-Shop geklickt und den Link packe ich dann auch nochmal in die Shownotes. Da sind jetzt so noch 3 Pedale, dann habe ich 3 kleine Amps da noch drin und da kommt wahrscheinlich jetzt in den nächsten Tagen auch noch ein kleines bisschen mehr. Darauf sei an dieser Stelle schon mal hingewiesen. Und ich muss auch nochmal sagen, für Also verkauft euren Scheiß, wenn ihr so Gitarreneffekte und so, packt das auf Reverb.com. Das ist so viel geiler von der Verkaufen und Kauf-Experience. Und da gibt's dann auch so diese Käuferschutzgeschichten alle schon eingebaut. Und das ist irgendwie eine wahre Freude, da so mit Leuten zu interagieren. Und ich habe meinen Hall of Fame Mini verkauft schon, der war da auch auf der Liste und der Typ meinte, ja, ich brauche das eigentlich für unseren Sänger und wir wollen irgendwie demnächst so ein Album aufnehmen und oder nächste Woche oder so, keine Ahnung, der braucht das so für seine Stimme, Effekt etc. Alles klar, dann hat er auch gleich bezahlt, ich habe es zur Post gebracht etc. Und dann habe ich ihm das geschrieben, so, ist jetzt unterwegs, hier ist die Tracking-Nummer und hast du eigentlich mal so einen Link von deiner Band, weil dann höre ich mir das mal an. Und dann hat er einen Link geschickt und es war, glaube ich, eine Band jetzt aus Dresden. Mal sehen, vielleicht kennt ihr die ja sogar, weil die sind wohl auch recht umtriebig, was so Touring und so, also zumindest Gigs in der Region betrifft. Mhm. So, wie hieß der Kandidat? Tobias und die Band heißt schönes Wochenende, Paket, bla bla bla. Genau, Alice Roger.
Sagt dir das was? Nö, kenne ich auch nicht.
Alice Roger, ja, die machen so, naja, ich sag mal, schon Rock, Pop, Pop-Rock, Hard Rock, Pop, irgendwie, keine Ahnung,
Hard
so.
Pop-Rock.
Irgendwie so eine Mischung, aber also die singen auch in Deutsch, wenn ich das richtig sehe, und die haben auf jeden Fall einen ganz ordentlich strammen Sound, auch wenn man jetzt vielleicht die Musikrichtung nicht so unbedingt mag, aber ich pack sie mal trotzdem dann auch noch vielleicht in die Shownotes. Auf jeden Fall fand ich das mega cool, dann meinte der auch gleich, ja, hier und du machst auch Musik, was ist denn deine Band? Und dann haben wir uns dann noch so ganz nett unterhalten und so, das, weil Reverb halt nur so sich auf Musikinstrumente oder Musikequipment konzentriert, hat man dann irgendwie auch gleich ganz andere Nasen an der Hand, finde ich. Also ist irgendwie...
Jo, das muss ich mal auschecken, das ist irgendwie noch nie
so... Es gibt auch weniger als bei Kleinanzeigen oder eBay, aber wenn es Sachen gibt, dann irgendwie hast du auch gleich da die richtigen Leute am Start und irgendwie bisher...
Ich finde dort auch etwas speziellere Sachen, also ja. Ist mir mal aufgefallen, wenn man jetzt so nach, weiß nicht, bestimmten Ersatzteilen guckt, keine Ahnung, du brauchst irgendeine bestimmte Brücke für die Les Paul oder willst irgendwie an der Strat was umbauen und suchst da was, da findest du halt auf Reverb in dieser Nerd-Ecke halt eher irgendwas als auf Kleinanzeigen. Meistens ist es auf Reverb ein klein bisschen teurer, wenn man sich doch wahrscheinlich eher an den Thomann-Preisen orientiert als an den Gebrauchtpreisen, die sonst so üblich sind, aber es ist okay. Ich hatte bei Kleinanzeigen bisher zum Glück immer Schwein, dass alles gut lief, aber
ja,
man muss sich ja nur einige Inserate angucken und man weiß schon direkt, was los ist. Also was da für Nasen rumrennt.
Wilder Westen, sage ich nur.
Ekelhaft.
Also beim Musikequipment hätte ich es jetzt gar nicht so gedacht. Ich hatte jetzt mit dem Tube Screamer auch so, dass der, ich hatte den gekauft und dann, also der hatte keinen PayPal und dann hat er sich ewig nicht, also ewig für mich, ich habe jetzt irgendwie geguckt, ich habe so um die 70 Sachen bei eBay verkauft und ähnlich viel gekauft und es war immer so, ich habe das weggeschickt und dann, oder das Geld überwiesen und der am selben Tag oder am nächsten Tag kam die Tracking-ID und ich war jetzt irgendwie so 5-6 Tage, hat er sich nicht gemeldet und dachte so, oh scheiße, jetzt bin ich schon beschissen worden oder so, aber das ist ja eigentlich auch total doof, weil den konnte man auch im Internet googeln als Musiker, wo ich so dachte, wieso ist der denn komisch, ja, der ist dann halt einfach umgezogen übers Wochenende und hatte da irgendwie 4 Tage zu tun und hat natürlich als allerletztes an diesen Tube Screamer gedacht.
Ja,
also, da hatte ich auch mal ganz kurz ein bisschen Schiss, aber...
Tja, ich war irgendwie so ein bisschen zu hebelig, kann man schon so sagen, und hätte dann einfach auch nochmal ein bisschen, also das Coole war, es war schon ein ordentlicher Batzen Geld, ja, aber ich hatte dann zumindest gesagt irgendwie, okay, pass mal auf, ist okay, wenn ich dir erstmal nur die Hälfte überweise und dann, wenn alles super da ist, dann den Rest, und das hat er auch so, hat sich ganz so verständnisvoll gezeigt und meinte, ja, verstehe ich schon, alles klar, machen wir. Und dachte mir, okay, super, das, also hatte irgendwie so ein ganz gutes Gefühl, ne, aber dann tat sich halt nix und
ach, scheiße, ja.
Ja, deswegen muss ich jetzt mal so hier das Budget so ein bisschen anderweitig aufbessern, um jetzt diese Investition anderweitig.
Hast du Anzeige erstattet?
Ja, die Frist, also man muss halt, bevor man das macht, so eine Frist noch da formulieren, das habe ich schon gemacht, morgen ist es dann soweit und wenn dann nicht Geld wieder auf dem Konto ist oder eine Tracking-Nummer am Start oder so, dann mache ich das auch, ja. Naja, also genau. Aber nichtsdestotrotz, das soll jetzt nicht übertünchen, dass Reverb.com halt prinzipiell für genau solchen Kram cool ist und ich hatte zum Beispiel diesen Mud Honey den, und den T-Rex, also den Möller hatte ich auch da gekauft von so einem, also ich, du kannst halt immer sagen, soll nach Deutschland shippen und soll als Versender in der EU sein, weil dann hast du halt keinen Zoll und so Stress, ne? Hm. Und dann hatte ich die beiden Pedale hatte ich bei so einem Laden in Holland gekauft. Und das ist eben auch noch irgendwie ganz nett, also es gibt halt richtige Läden und die geben dir dann auch 14 Tage Rückgaberecht cool. Und es gibt halt Privatverkäufe und das ist halt
ach so,
aber...
Achso, die dann nur über Reverb vertreiben oder wie
genau,
sowas
oder
wie so
auch,
eBay-Händler?
Ja, genau, aber okay. du hast halt als Verkäufer auch immer die Wahl, wie du das dann gerne handeln willst und du siehst als Käufer auch, was jetzt gerade Phase ist und das ist einfach nicht so ein, also bei eBay, wo dann alle diesen Text da reinpasten, dies ist eine Privatauktion,
ja,
das
ja.
ist halt da einfach so eine Checkbox und dann ist irgendwie gleich klar, was der Modus ist. Und du sagst halt, ich akzeptiere Angebote oder eben nicht. Und der Typ hatte halt für diesen Mud Honey, also die sind schon in extrem guter Verfassung gewesen, so äußerlich auch, mit Originalverpackung. Und er wollte dann aber trotzdem so einen Preis, der war, weiß nicht, 40 oder 30 Euro unterm Neupreis von so einem aktuellen Möller 2, ne?
Mhm.
Und dann meine ich so, naja, sag mal, Dude hier, wenn ich dir jetzt noch Shipping bezahle und so, dann irgendwie macht es überhaupt keinen Sinn, das zu kaufen. Und dann habe ich dem halt auch gesagt, also hier, pass auf, vielleicht für den Preis. Und dann haben wir uns da irgendwie auch so auf eine faire Modalität geeinigt. Und das ist halt cool, du kannst sagen, ja, ich biete mir mal was. Oder du sagst halt, nee, so und nicht anders. Und bisher echt alles super stressfrei und schön. Und die Händler, die haben offensichtlich dann, kriegen von Reverb auch so ein bisschen so Swag her, also so, so Gimmicks und ich hatte jetzt schon zweimal, also erstens so Reverb gebrandete Kartonage.
Cool.
Und da war dann halt auch noch so hier einer von diesen Clip-on-Billo-Tuner dabei und sowas kann dir dann auch nochmal begegnen. Also bisher fand ich das alles ganz sympathisch da. Ja.
Ja. Genau. Kommen wir zum Schluss von Ludwigs Pedalboard, oder?
Ja, ich...
Auf den M-Switcher hast du ja dann doch nicht verzichtet, so wie es aussieht.
Auf den M-Switcher konnte ich nicht verzichten, weil ich einfach...
den M-Switchen musst.
Nee, ich, naja, das, wie gesagt, das ist halt immer so, man muss es nicht, es geht auch immer ohne, aber ich bin dann irgendwie so, ich möchte so gewisse Gimmicks, also ich meine, der JVM hat ja nun wirklich so viele, also wenn man das alles benutzen will, dann wissen wir ja gar nicht, welche Songs man spielen soll, um das alles zu benutzen, so nach dem Motto, aber dennoch so den komplett so als Einkanaler zu spielen, will ich dann halt nicht, weil irgendwie da sind manche Features einfach zu nützlich, ne? Aber ich brauche halt eben diesen sechsfach M-Switch schon immer nicht so, also da, ich habe da eigentlich, ich brauche immer nur so drei Einstellungen und dann überlege ich mir immer noch, was ich denn auf die anderen Dinger lege da, also auf die anderen,
weil es halt da ist,
weil es halt da ist, ne? Und das hat mich immer tierisch genervt und ich hatte dann mal zeitweilig so ein Tech 21 MIDI Moose MIDI Pedal, das ist so, das hat zwei, nee, halt MIDI Maus heißt das. Das MIDI Moose habe ich jetzt auch, aber das MIDI Maus ist halt so, das hat drei Knöpfe. Es hat ein kompaktes MIDI Pedal, wo man einfach nur so 128 Speicherplätze auf 16 Kanälen hat und man kann halt theoretisch irgendwie die Channel 1 oder besser gesagt Programm 1 ist halt Clean Sound oder ist halt Zersound und Programm 2 ist dann lauterer Zersound. Irgend sowas kann man und das war eigentlich auch praktisch, aber irgendwie hatte das noch so ein drittes, so eine dritte Funktion, dass man dann irgendwie durchseppen konnte und das, da bin ich dann ständig, das, was ich vorhin gesagt habe.
Ah, okay, da war der Knopf im Weg.
Da bin ich
stimmt,
halt
da hast du dir damals so eine komische Gummikonstruktion gebaut.
Ja, da habe ich mir,
ne,
dann so eine Gummikonstruktion gebaut, weil ich ständig auf diesen Knopf gekommen bin, eben weil man halt beim Gig irgendwie dann, das musste halt so ein bisschen einfach alles passen und da habe ich dann keinen Bock, übelst drauf zu achten, wo ich jetzt hintrete, so, ne, und das hat mich dann letztendlich an diesem Teil dann auch genervt, das habe ich ja verkauft und dann habe ich halt die letzten zwei Jahre wieder mit dieser Sechsfach-Fußleiste gespielt, die ich halt eigentlich auch gar nicht brauche, die mich dann irgendwann auch genervt hat oder so und dieser AMT-Switch, den ich mir jetzt gekauft habe, den habe ich schon vor 4 Jahren bei Thomann entdeckt, aber ich habe ihn nicht so richtig kapiert. Und den gab es jetzt irgendwie für ganz wenig Geld irgendwie bei Kleinanzeigen und dachte ich, ach, kaufe ich mir jetzt einfach. Und das ist halt, da hat mal jemand wirklich, wirklich mitgedacht. Das ist nämlich ein richtig geiles Teil. Das hat halt, das ersetzt im Endeffekt jeden zweifach Footswitch. Also Felix könnte jetzt mit diesem Footswitch auch dein Footswitch ersetzen. Vom vom Vintage Modern, falls du denn, du benutzt den ja nicht, aber theoretisch. Also das hat eine Stereo-Out-Buchse.
Okay.
Und es hat ein MIDI-In und MIDI-Out. Das bedeutet, ich kann jetzt an meinem JVM, und dann hat das 4 Funktionen, also einmal diese ganz normale Funktion mit diesen 2 Schaltern irgendwie die Program Changes hoch und runter zu schalten. Also da habe ich theoretisch 128 Varianten. Variante 2 ist, dass sich das Ding verhält wie ein normaler, so Doppel-Foot-Switch. Also ich habe rechts, kann ich
hoch und runter schalten oder wie?
Nee, ich kann dann zum Beispiel rechts sagen, der hat dann quasi 4 Schaltfunktionen, einmal rechts an, rechts aus und links an, links aus.
Ach so.
So, und da kann ich dann den Foot-Switch so programmieren, dass was weiß ich, beim JVM mit dem linken den Reverb anmachen kann und aus und mit dem rechten zwischen Clean und Drive wechseln kann oder so. So, dann hat es noch eine andere Funktion, die finde ich eigentlich fast noch geiler. Die funktioniert so wie so ein Footswitch von so einem Hot Rod Deluxe, dass man links quasi zwischen Clean und Drive wechselt und rechts dann quasi nochmal so einen Boost hat. Und das habe ich bei meinem JVM jetzt so programmiert, dass ich links zwischen Clean und Drive wechsle und wenn ich dann rechts drücke, Drive einfach nur mit der zweiten Masterlautstärke ist. Also so eine Art Solo-Setting. Und die 4. Version ist halt, dass man einfach entweder oder hat. Also man hat wirklich nur 2 Versionen, laut, leise oder clean, Drive oder was man halt so haben will. Das ist dann ganz simpel und es geht halt alles mit MIDI, aber auch halt mit jedem anderen beliebigen Amp oder irgendwas, was halt mit so einem Zweifach-Footswitch annimmt. Cool. Und das ist halt super durchdacht. Das ist so ein Produkt. Ich hab mir die Bedienungsanleitung durchgelesen, die ist total, also eigentlich ist es nicht kompliziert, man muss sich aber einlesen. Und das war mir dann früher immer zu kompliziert, aber das ist eigentlich so durchdacht, wenn man sich da mal 5 Minuten Zeit nimmt und es mal durchliest und dann auch das ausprobiert, denkt man sich so geil, warum gibt's, also es gibt nirgendwo so einen Footswitch, der genau das macht und der halt so kompatibel ist mit jedem Amp, der eine Klinkenbuchse für irgendeine Schalterei hat oder jedem Amp, der MIDI versteht. Und es ist halt klein und leicht. Und passt noch drauf. Und deswegen habe ich mir das irgendwie für 60 Euro oder so gekauft. Und war halt hin und weg von der Durchdachtheit dieser russischen Firma sogar. AMT ist, glaube ich, eine russische Firma.
Cooles Teil.
Da war ich total begeistert, dass es sowas gibt. Ich habe nämlich immer das Problem, dass ich was haben will, was es nirgendwo auf der Welt gibt. Und wenn ich sowas finde, was genau das macht, was ich will, bin ich immer hin und weg.
Zu Recht.
Ja, da bin ich ja jetzt gespannt, wie lange die Zufriedenheit des
ich auch, ja, ja.
Des Brettes wart.
Ja, ja, ich gebe dem Brett jetzt 2 Monate.
Und dann haben wir davon 1 Monat lang Gigs gespielt und du bist im Solo immer rausgeflogen, weil du aus Versehen auf den Tuner getreten hast. Genau.
Naja,
ich bin gespannt.
Ich meine, ich bin auch gespannt jetzt, wie lange mein Brett erstmals in dieser Konstellation so bleibt, aber das alte habe ich ja auch relativ lange durchgehalten. Klingt wie so eine Folter.
Ja.
Ja, mit Ach und Krach, so, also ja, gegen Ende. Nur Probleme. Nee, aber tatsächlich gab es ja noch ein Problem und ich dachte erst, das liegt an diesem Switcher und den Relays, die dann rumhängen und zwar mein geliebtes Pedal, ne, hatte ich auch getwittert, wenn ich ein Delay-Pedal für den Rest aller Zeiten haben könnte, dann wäre es das Dawner Prince Boonar Delay.
Völlig zu Recht.
So, und das hatte irgendwie so Zicken gemacht, ne? Und zwar hat das so Zicken gemacht, dass es im Prinzip immer 100% wet war.
Oh.
Das heißt, es gab nur Delay und kein Originalsignal mehr. Und es gibt auch da einen internen Mixer, mit dem man das theoretisch manuell hervorrufen könnte, wenn man das dann wollte, aber das habe ich nicht. Und dementsprechend war das doof. Und dann, wenn ich das aber so, also manchmal konnte ich es fixen, indem ich den Effekt-Switcher, den Strom raus und wieder reingesteckt habe. Und dann dachte ich halt, okay, das hat irgendwas mit diesem Effekt-Switcher zu tun, ne? Aber es stellte sich raus, dass es dann wahrscheinlich auch nur irgendwas mit Stromschwankungen oder sowas zu tun hatte. Und irgendwann war es auch einfach nur noch 100% wet. Also ich habe so ein paar Videos auch aufgenommen, weil ich mir dann schon dachte, alles klar, dieses Ding hat 2 Jahre Garantie oder so. Das schicke ich dann wohl mal ein, ne? Und habe es halt versucht, immer weiter runterzubrechen. Und irgendwann kam halt raus, okay, das liegt an nichts anderem außer diesem Pedal. Und es war dann auch irgendwann nur noch wet. Naja, dann habe ich halt irgendwie auf die Dorna Prince Webseite da geguckt und da stand dann auch irgendwie, ich glaube 2 Jahre Garantie oder vielleicht sogar 3, weiß ich gerade nicht genau, aber auf jeden Fall hatte ich noch locker Garantie und habe den mal geschrieben und der meinte, ja, schick mal rum, fixen wir dir. Und dann habe ich es da hingeschickt und dann hat es glaube ich eine Woche gedauert, wo er meinte, dann ja, ist da, kümmere ich mich die Woche drum und am Ende hatte ich es glaube ich nach 2 Wochen wieder und ich war eh im Urlaub, also alles bestens. Und jetzt kam es wieder und eingeschaltet und sofort wieder das Lächeln auf den Lippen gehabt und er meinte halt irgendwie, ja, der Mixer wäre Toast gewesen und das könnte passieren, wenn halt irgendwie mal so ein Stromstoß, Überspannung und ob dann irgendwie mal bei mir Gewitter gewesen wäre oder irgendwie so eine Sachen, ne?
Mhm.
Und das Einzige, was bei mir gewesen wäre, was damit vielleicht was zu tun haben könnte, ist meine Stromverteilerdose.
Aha.
Die Brennenstuhl-Premium-Stromleiste, die mir alle, die, wenn ich nach Stromverteilerleisten fragen, immer so empfehlen, ne?
Aber ja, die hat nämlich so ich dachte eigentlich, dass Brennenstuhl cool ist, die hast du mir ja auch mal empfohlen.
Ja, es ist okay, sage ich mal. Aber diese Schalter, die sie verbauen, die sind halt manchmal, also es ist mir bei manchen Modellen, bei 2 bisher passiert, dass wenn du dann so einschaltest und nicht so richtig so mit vollem Schmackes da drauf hämmerst, also dass
so,
ganz
dann im Schalter so brutzelt dann.
Genau, dann brutzelt es im Schalter und dann ist nämlich auch meine ganze Power Supply immer so an, aus. Und im Prinzip so das ganze Pedalboard hat dann so Blinkenlights gespielt. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass dadurch vielleicht auch dieses Buna dann irgendwie mal in Mitleidenschaft gezogen wurde. Aber ja, so hatte ich jetzt erstmal zumindest Glück, dass es noch in der Garantie war. Der Typ war auch total nett so im E-Mail-Verkehr und hat's gefixt und jetzt bin ich wieder happy.
Ja, cool. Also ich habe hier zu Hause die Brennstuhl Super Solid Safety First Dose.
Ja, ich glaube, die sind sogar tatsächlich ganz okay.
Also da bin ich bis jetzt eigentlich sehr zufrieden mit. Also da sind halt auch die Steckplätze so weit auseinander, dass man mal 2 von diesen 9 Volt Trafos von Boss ganz gut nebeneinander stecken kann. Und der Switch macht eigentlich einen ganz guten Eindruck, hat auch so eine kleine Sicherung dran, aber ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert, wie das mit dieser Brutzelstellung ist, ob der das macht. Werde ich mal testen, nachdem ich vorher alles rausgezogen habe.
Genau.
Hast du schon eine Alternative gefunden? Also ich weiß halt irgendwie, ich suche halt auch ständig nach so einer geilen Steckerleiste, so mit Katschuk und durchdacht, wo alles funktioniert und nicht kaputt bröselt, aber irgendwie finde ich nichts.
Ja, es außer, gibt halt so einige, die dann eben gleich so ganz teuer sind, ne? Also ja,
da
das, was man
so
eigentlich
Power Conditioner wahrscheinlich.
Nee, das, was man haben will, ist eigentlich so Rack-Equipment für so Datacenter.
Okay.
Also die Hersteller, die so Racks bauen, die bauen halt auch in der Regel so Stromverteilerleisten. Und das sind dann halt so die Kategorie Industrial Grade.
Okay.
Aber ich, ja, da habe ich jetzt auch noch keine
bei der Arbeit direkt erstmal, ob ich da was finde.
Ja, ich könnte dir
was man mir empfehlen kann.
Ich kann dir ein paar Links schicken, aber das ist jetzt, das habe ich selber noch nicht evaluiert. Insofern möchte ich da jetzt noch keine Empfehlungen aussprechen, ja.
Okay.
Ja,
300 Hertz approved.
Genau. Also ich habe auch jetzt immer noch so eine Brennstuhl, aber wenn ich die einschalte, dann passe ich halt auf oder ich stecke das Paddleboard immer aus und ein, aber das ist dann irgendwie auch nicht der Sinn von diesem Schalter, ne? Also naja. Nee. Ist nicht, gar nicht mal so geil.
Okay. Ja. Wie gesagt, bis jetzt macht diese Super Solid einen ganz guten Eindruck, aber.
Ja, die habe ich hier auf dem Tisch, aber die ist auch immer eingeschaltet. Insofern gibt es da nicht so viel zum Kaputtgehen.
Die wird auch regelmäßig geschaltet, aber ich habe sie jetzt auch noch gar nicht so lang. Also ich glaube erst ein halbes Jahr oder so. Und bis jetzt ist noch alles cool, aber ich behalte es mal im Auge. Nicht, dass es mir hier auch nochmal irgendwas zerschießt, denn irgendwie so meine Boss DD7 und OD20 Fuck-Ups, die führe ich auch irgendwie so ein bisschen auf Strom zurück. Aber da muss ich auch ehrlich sagen, habe ich halt das Paddleboard auch einfach nie ausgemacht. Das war, ja.
Das war ein Jahr lang an.
Länger.
Wow.
Nicht mal im Urlaub mal rausgezogen?
Ja, doch. Aber das war's dann auch. Oder wenn man es mal mitgenommen hat. Ja, es war halt an. Naja.
Aber ja, prinzipiell so Power Conditioner ist auf jeden Fall auch nochmal durchaus ein Thema, um eben genau so Spannungsspitzen und so einen Schissel zu vermeiden. Und gerade wenn man so.
Das wird ja dann aber auch ganz schnell sehr teuer.
Ja, also diesen Überspannungsschutz und also das Einzige, was man haben will, ist eine schaltbare Sicherung, dass du nicht halt irgendwie, wenn es einmal rausfliegt, dass du dann gleich eine neue Sicherung irgendwo auftreiben musst. Und das gibt's ja dann, glaube ich, schon für wenige 100 Euro.
Ja, also diese Firmen-Dinger, die kostet die billigste irgendwie 200 Euro oder 100 Euro sogar.
Die 300
aber
noch,
die haben halt diese schaltbare Sicherung.
Richtig.
Ja.
Ach so.
Okay. Da ist halt auch so ein, wie im Amp hinten, so ein kleiner Verschluss drin, wo du eine Sicherung reinsteckst. Und wenn die halt durch ist, ist die durch und dann brauchst du eine neue.
Okay.
Und die Schaltbahn ist halt sowas wie hier draußen im Kasten, wo du einen Schalter umlegst und dann funktioniert es halt wieder. Das ist schon geiler, aber die kosten dann halt auch einfach. Das geht dann halt so. Mir ist es ja jetzt in diesen ganzen Rig Rundown-Videos immer aufgefallen, irgendwie seit es dieses AC/DC-Video gab, wo sie mal Angus und Malcolm Speckline gezeigt haben und dann halt auf einmal der Typ da so eine Klappe aufmacht und sagt, ja, aber das eigentlich Geile ist hier diese Stromversorgung von irgendeiner japanischen oder chinesischen Firma, ich weiß es nicht.
Japanisch für Krankenhaus-Equipment und so, ja.
Wahrscheinlich die halt wirklich Strom produziert, also wenn du halt 120 reinsteckst, kannst du mit 230 rausgehen und umgekehrt. Dass sie halt im Prinzip ihre ganzen Amps auf irgendwas Bestimmtes einpegeln können. Und seitdem sehe ich die in jedem Rig-Rundown von so großen Bands. Also irgendwie bei Bonamassa ist er jetzt aufgetaucht.
Ach so, okay,
und bei Brian May, wo sie halt dann auch gesagt haben, naja, eure bescheuerte Ami-Power hier, das brauchen wir nicht, da stecken wir das Ding zwischen.
We need real British man power.
not your silly American girl power. Und der Bonamassa sagt halt auch so, das Ding, das ist so cool, weil die ganzen Amps wenn du da halt mit 50 Hertz anstatt mit 60 Hertz reingehst, dann klingt das alles viel cooler. Kann ich nicht verifizieren. Der Mann weiß ja irgendwie, wovon er spricht, aber das sind dann wahrscheinlich so die Teile, die man haben will, wo du halt wirklich konstant den Strom rausbekommst, den der Amp haben will und irgendwie auch vor allem schützt.
Sogar mit Nachkommastelle. 236,4 Volt.
Hast du dir das von Angus notiert oder wie?
Ich glaube, ob es nicht so war, aber es war irgend so eine krude Zahl irgendwie.
Ja, das ist schon witzig. Ja. Haben sie wahrscheinlich auch alle im Angus-Rundown gesehen und jetzt haben sie alle dieses Ding.
Ach, das ist ja geil. Oh Mist, da müssen wir mal bei AC/DC anrufen.
Na genau. Naja, Strom und Pedale kaputt. Ich hatte ja schon berichtet, mein Boss DD7 hat es ja gerissen, da hat ja das Tap-Tempo nicht mehr funktioniert und es ging auch nur noch eine Einstellung mit Modulation und sowas. War ich ein bisschen traurig, dass Boss DD7 ist eigentlich so ein super geiles, durchdachtes Rock-Solid-Pedal, dachte ich eigentlich. Du hast ja jetzt auch eins, ne, Ludwig?
Ich hatte mal das DD7, was ich dann wieder verkauft habe, und jetzt habe ich das DD6.
Ah, okay.
Weil das diese Warp-Funktion hat, aber mit der habe ich ein bisschen rumgespielt, irgendwie bin ich da nicht warm geworden.
Okay, Hugel, hast du nicht auch so ein Boss-Delay irgendwo noch rumfliegen?
Boss hatte ich nie, ne.
Oh, nee, einen Tuner hattest du.
Der feine Herr.
Ja, die sehen sehr ähnlich aus.
Ich habe einen Boss EQ-Pedal und einen Boss Tuner-Pedal und einen Boss Loopstation-Pedal, also.
Ach so, das klang jetzt so wie die komplette Boss-Ablehnung. Nein, Boss spiele ich nicht.
Ja. Nee, aber einen Boss-Delay hatte ich nie.
Nee, wie gesagt, war dann der Tuner, der sah ähnlich aus. Naja, ich hatte dann geschaut und in der letzten Folge hatten wir ja schon nochmal kurz drüber gesprochen. Und zwar ist mir ja der TC Flashback 2 irgendwie aufgefallen. Und den hätte ich jetzt auch fast gekauft. Und dann ist mir aber irgendwie zufälligerweise nochmal so ein Video untergekommen, weil ich mir halt nochmal anschauen wollte, dass das mit diesem Tap-Tempo auch wirklich funktioniert, weil mir das sehr wichtig ist, das brauche ich halt. Und dann musste ich halt feststellen, dass diese neue Tap-Tempo-Funktion vom Flashback 2 halt echt nicht cool ist. Beim Boss-Delay ist es ja so, dass das Ding einen eigenen Eingang hat für so einen Tap-Switch. Und man das Teil trotzdem noch Stereo betreiben kann, wenn man es möchte. Also das hat halt 5 Buchsen dran. Das Flashback hat 4 Buchsen. Und eine der Stereo-Eingangsbuchsen lässt sich umfunktionieren, um da so einen Tapper dran zu stecken. Dachte ich so, okay, ist jetzt nicht so schlimm, weil ich eigentlich nur Chorus-Stereo spiele und Delay aber nicht. Das hätte mich jetzt noch nicht ganz so krass gestört, aber man muss in dieser Software, die es dazu gibt für diese Tone Prints, da muss man die Tap-Funktion aktivieren. Und da hat bis jetzt auch irgendwie noch keiner rausbekommen, ob es auch die bestehenden Presets auf Tap-Tempo setzt oder ob man sich nur eigene damit anlegen kann. Beziehungsweise wenn du halt alle so benutzen musst, die da schon vorinstalliert sind und du halt alle mit Tap-Tempo benutzen musst, musst du erstmal durch alle durchgehen und da drin diese Tap-Funktion aktivieren. Dann kam halt der nächste Schritt, dass du da nicht einfach wie beim Boss-Delay so ein Mono-Patch-Kabel reinstecken kannst. Und das funktioniert dann halt einfach, sondern die haben sich da irgendwas ganz Merkwürdiges ausgedacht, dass du halt so ein quasi Stereokabel brauchst auf Mono. Oder es funktioniert auch mit einem Stereokabel, aber das Stereokabel musst du dir umlöten, weil das TC.
Belegung ist falsch, sorry.
Ja, weil die Belegung falsch ist, weil irgendwie alle Tap-Tempos oder Pedale, die mit Tap-Tempos umgehen können, eigentlich irgendwie die Spitze und den Schaft nutzen. Auch bei Stereokabeln, okay. Außer bei TC, die nutzen halt diesen zweiten Ring und den Schaft vom Kabel. Da dachte ich mir, ja, okay, das ist dann auch schon wieder scheiße, wenn du es dann doch mal live benutzen willst, musst du dir halt irgendwie 3 Ersatzkabel löten, dass du da irgendwie mal schnell was tauschen kannst, wenn es nicht funktioniert.
Ja.
Fand ich dann schon wieder ein bisschen blöd.
Und diese Strum-Tap, also ne, das gab es ja auch schon beim Flashback 1.
Das war in
1.
der ersten Version.
Genau, das gibt es ja auch beim 2.
Okay, ja, nee, war für mich keine Option. Also das
man kann dann nicht im Song mal nachtappen und
ja
also hier im Chat meint ja der sehr aktive Hörer dass wenn es angeschaltet
cool.
ist
ja,
es bei allen Modi funktionieren soll. Naja,
das ist schon mal sehr gut zu wissen. Ja, das ich weiß nicht, werter Hörer, hast du dir auch irgendwie Kabel gelötet oder wie ging das denn? Also mich hat halt irgendwie so, mich haben so sämtliche Reviews von dem Ding dann einfach abgeschreckt. Ich hatte es dann noch gesehen, jemand hatte das mit dem Boss-Tap-Pedal ausprobiert, das ich halt auch hier zu Hause habe. Und da musste man irgendwas halt wirklich am Kabel verändern. Ich hatte es dann noch gesehen, da hat es einer ausprobiert mit dem MXR-Tap-Pedal. Und das hat so kleine Dip-Switches drin, dass du die Polaritäten, glaube ich, verändern kannst. Ja. Und ich glaube, da konntest du es einfach ohne am Kabel was zu machen. Das
kannst umstellen. Du bei dem Boss-Ding auch, du kannst auch die Polarität verändern.
Ja, aber genau nicht so, dass es mit dem
funktioniert. Knapp daneben ist auch vorbei.
Ja, naja, fand ich ein bisschen schade, sonst fand ich wirklich diese TC-Pedale sehr, sehr cool. Aber ich habe dann halt beim Thomann einfach mal geschaut, okay, ich hatte ja das Budget für den Flashback 2 so ungefähr eingeplant und habe dann mal geschaut, was es dann noch so gibt mit Tap-Tempo-Funktion. Und hatte halt auch erst dieses, was du jetzt hast, dieses Echoplex-Pedal auf dem Schirm, aber ich glaube, das war dann eine ganze Ecke teurer. Und hab dann was gesehen, was ich noch gar nicht wirklich kannte und nannte sich Walross Audio. Ich dachte mir so, okay, sieht irgendwie viel zu schnieke aus für den Preis. Also macht ja, halt irgendwie so ein bisschen Boutique-Pedal anscheinend. Sieht total geil aus. Und hab dann halt ein bisschen geschaut und dann von dem Rabir von den Endertons ein sehr ausführliches Review-Video von dem Teil gefunden. Und war da eigentlich sofort begeistert, weil der wirklich durch alle Modi durchgeht und egal, was der an den Knöpfen gedreht hat, dachte ich mir, oh, das klingt geil. Das klingt sogar hier geil. Und da klingt's auch geil. Und es hat eine Tap-Tempo-Funktion. Und es kostet nicht so viel.
Ja.
Das ist cool. Und hab's dann geklickt und das ist so ein cooles Teil. Stellt das Boss-Pedal vom Klang her schon ein bisschen in die Ecke, also zumindest was ich an meinem Zuhause-Setup immer so beobachtet habe. Ich habe es im Proberaum noch gar nicht ausprobiert am Marshall. Aber es ist so ein ausgepackt, eingestöpselt, irgendwie so blind eingestellt, von dem ich mir dachte, das wird schon irgendwie passen, ist ja dann so ähnlich wie bis alte und es war so, haha, was du immer meinst, die Vögel zwitschern, die Sonne geht auf.
Ja.
Ich hatte ja auch erst überlegt, ob ich mir so einen Buna kaufe, aber das war dann halt doch finanziell
Tempo,
nicht eingeplant und du kannst es halt auch nicht verstellen, was das Tempo angeht. Und man kriegt dieses Walross-Audio-Ding so ein, mit ein paar Einstellungen so ein bisschen dazu, ähnlich zu klingen. Also es ist halt ein sehr hell klingendes Delay. Es hat eine Digital- und eine Analog-Modulation.
Du benutzt die Digitale,
oder? Ich benutze eigentlich, hat sich das so direkt eingeschossen, dass ich die Digitale benutze und auf die ein bisschen Modulation draufdrehe. Also dass halt in den Echos so ein ganz kleiner Chorus-Effekt drauf ist. Und wenn ich dann noch mit meinem Hall of Fame ein bisschen Hall dazu gebe, dann kommt's schon wirklich sehr, sehr gut ran an dieses Gilmore-ische Ding. Und ich bin da voll begeistert von. Also ich werde dann das Video verlinken von Rebeer, der sagt da auch nochmal alles drüber, was es zu sagen gibt und zeigt auch alles, was es zu zeigen gibt. Da kriegt man einen sehr guten Eindruck von. Ludwig, du willst etwas fragen.
Den Hall spielst du immer auch nur wet, dry. Also du hast nur auf beiden Hall, hat mich jetzt
Jetzt zu Hause oder wie?
Ja, ja.
Ich spiele zu Hause mit einem kleinen Marshall-Top-Teil und mit meinem Roland Mikrowürfel. Und an dem Mikrowürfel habe ich ein bisschen Hall an.
Ah, okay, du hast quasi zwei unterschiedliche Helle.
Ja, genau. Und am Marshall hängt halt das Hall of Fame im Loop und da habe ich immer diese
Hallen-Einstellungen
mit so, ja, okay. Moderat, aber ausreichend viel für Arena-Feeling. So. Okay, Hörer meint, dass irgendwie
ein Pedal. Hörer. Naja, ein Hörer im Chat. Die anderen haben den Chat-Link wahrscheinlich noch nicht gefunden. Genau,
der Hörer.
Wobei.
Ja, okay, also es scheint gut zu funktionieren, wenn man sich was bastelt für das TC-Pedal, aber man muss sich was basteln.
Ja, das fand ich tatsächlich und auch. Ich habe ja
ist
auch.
Ist nicht so sexy irgendwie.
Genau.
Ja, Hätten sie geiler lösen können.
Ja, ich finde immer so.
Einfach noch so einen Eingang dran für Tap-Tempo, so wie es beim Boss war. Und dann ist es
ist immer komisch, gelutscht. Wenn das so eigentlich ein geiles Pedal ist und dann, da frage ich mich immer, da muss doch jemand sagen, ey, wir machen das jetzt aus bestimmten Gründen genau so. Und da macht man es ja nur noch komplizierter, das verstehe ich dann immer nicht.
Ich glaube, dass halt das Tap-Tempo irgendwie bei diesem Flashback nicht so bei der Entwicklung im Vordergrund steht. Also das hat man ja bei dem alten schon gemerkt, dass es da halt gar keine Option gab, ein Pedal anzuschließen. Also wenigstens, auch wenn man sich was basteln muss, haben sie immerhin das mal hinbekommen. Aber auch mit diesem, man drückt drauf und schrammelt mit der Gitarre das Tempo ein, fühlt sich schon irgendwie so innovativ an, weil es noch kein anderer gemacht hat. Ja. Aber irgendwie ist es auch eher so ein, okay, man kann es benutzen, aber beim Spielen benutzen ist es halt nicht so geil. Da haben sie es beim DD7 ein bisschen besser umgesetzt, dass wenn man kein externes Tempo, also Pedal dran setzt, dann drückt man halt lang auf diesen Knopf, dann fängt die LED an zu blinken und dann kann man ja mit dem hauseigenen Switch Tempo tappen. Leider kann man das Pedal dann nicht an- und ausschalten in der Zeit.
Genau, du musst es halt einfach, du machst es quasi an, tappst das Tempo ein.
Genau, du musst wieder lange draufdrücken, dann geht es wieder in den normalen Modus und dann kann man es auch wieder ausschalten.
Das ist bei dem DD6 genauso, also das ist halt live nervig. Ich habe jetzt halt das DD6 im Proberaum, da ist das okay, weil da hat man irgendwie so dieses, hey, warte mal, ich muss mal kurz Tempo, jetzt können wir spielen. So, und das ist live natürlich super hinderlich, aber.
Genau, auf diesem Walross Audio, wie heißt denn das Ding eigentlich, ARP
87 steht.
Genau. Es ist halt auch so ein normales Pedalformat, also auch nicht größer als so ein TC-Pedal. Es hat aber zwei Switches drauf, die sehr dicht beieinander liegen, also einmal an und aus. Und
wäre für mich wieder nichts.
Habe ich auch erst gedacht. Haben sie sich aber wieder was Gutes überlegt, denn wenn du auf beide gleichzeitig drückst, verändert es das Tempo nicht, weil du mindestens zwei oder dreimal auf das Tempo drücken musst, damit er eine Tempoveränderung macht. Also die haben so dieses, man latscht halt einfach drauf, schon ein bisschen mit eingerechnet.
Und geht's auch aus?
Ja.
Ne, geht's aus, wenn ich beim Tappen aus Versehen auf den Ausschalter
So, warte. Ich probier's mal aus.
Felix probiert aus, wie sich Ludwig dumm anstellt.
Ja, es geht aus, wenn man beide gleichzeitig drückt.
Hm, nicht gut.
Ist mir aber auch noch nicht passiert.
Das ist halt, zu Hause passiert mir das auch nie. Also zu Hause verdrücke ich mich nicht, aber live ist es manchmal so.
Weil du dann halt einfach nochmal, beim Tappen ist es ja auch nicht so schlimm,
ja, ja,
latscht da halt nochmal drauf.
Ja, und dann ist aber so dran. Live ist es halt immer anders. Ich meine, es ist halt nicht so wie zu Hause, wo das alles dort steht, wo es halt steht. Man singt halt gleichzeitig teilweise.
Ja.
Man muss irgendwas machen oder ich muss halt irgendwie oft mal vom Gitarrensolo direkt irgendwie wieder in den Gesangpart und muss irgendwas ausschalten und dann muss es halt durch so, eigentlich so ein bisschen idiotensicher sein, ne?
Mir passiert das immer mit meinem Strymon, weil das Strymon das einzige Delay-Pedal ist, was ich bis jetzt hatte, wo links die Tap-Funktion und rechts der An- und Ausschalter ist.
Ach so.
Und ich bis jetzt immer nur mit Pedalen gespielt habe, also halt auch zu Hause, wo links der An- und Ausschalter ist und rechts das Tap-Tempo.
Ach so, okay.
Und wenn ich lange nicht im Proberaum war oder wir länger live nicht gespielt haben, dann stehe ich erstmal immer da, tappe da wie ein Blöder auf dem An- und Ausschalter rum und denke, es blinkt ja immer noch genauso wie eben, bis ich dann merke, dass ich halt einfach doof bin.
Ja.
Aber naja.
Sehr gut.
Ja, also Varus Audio kann ich sehr empfehlen. Ich spiele es nachher nochmal kurz an, wenn wir nochmal ein bisschen was demonstrieren.
Genau.
Aber klingt super gut, ist top verarbeitet, kam in einer sehr schönen Schachtel mit noch so ein bisschen nettem Spielzeug drin. Auch noch so geschaut, was die sonst noch so bauen. Das sieht alles sehr gut aus. Und die Endertons mögen es. Also das ist auch schon
mal eine
gute Referenz. Kann man
ja auch. Hier jetzt Ludwig. Du hast ja hier so diesen Huckel. Punkt Marshall Lineup.
Ja, den habe ich.
Hast du da erste Handerfahrung?
Nee, ich wollte eigentlich, ich habe es aufgeschrieben, weil es mich aufgeregt hat.
Oh, ich dachte, du kannst jetzt qualifizierte...
Nee, also qualifiziert kann ich gar nichts sagen.
Schade.
Weil ich das Zeug noch nicht ausprobiert habe. Es ging mir eher so ein bisschen um das Konzept, was ich teilweise richtig geil finde. Zum Beispiel bei dieser Marshall Origin Serie.
Ja.
Wo ich mir so denke, ja, yeah, Mann... Ja, geil.
Der Amp, auf den ich wirklich schon ewig gewartet habe. So ein schöner, netter, kleiner Einkanaler.
Genau.
Im Prinzip mein Vintage Modern in leise, auch so was die Funktionen angeht. Ja. Aber halt auch wirklich mit, du kannst das Ding ja auf irgendwie 1 Watt runterschalten.
Ja, und 0,1 Watt sogar.
Super gut.
Also, richtig geil, bloß sieht scheiße aus, finde ich.
Ja,
also
zu Hause sieht's keiner.
Also ja, also das ist dann so, wo ich mir so denke, na okay, dann müssen sie irgendwas anders machen, damit es halt nicht aussieht wie ein Plexi. Aber warum soll es denn nicht aussehen wie ein Plexi? Man kann doch...
Sollst ja den Plexi kaufen, weil er geiler aussieht.
Ja, wie auch immer. Aber das finde ich einen geilen Amp. Ich habe mich dann bloß über die neue DSL-Serie aufgeregt, weil, ja...
Kriegt doch auch gerade so viel Lob.
Ja,
da
nee,
dachte ich mir auch erst.
Konzeptionell. Ich habe keine Erfahrung, was den Sound angeht. Aber zum Beispiel... der DSL 100, ich kann über 2 Dinge nur kurz reden, haben sie ein 2. Mastervolume verpasst, was ich ja total geil fand, wo ich so dachte, ja, Mann, super, aber das ist nicht fußschaltbar.
Dann ist es eigentlich auch total für den Garten.
So, also der Foot-Switch, der zum DSL 100 dazu ist, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch eine falsche Information, aber so war es bei Thomann, als ich damals geguckt habe, der schaltet halt den Effektloop an und aus, was... ja, auch nett ist, und den Hall an und aus. Aber das 2. Master-Volume, das ist ja eigentlich, also Hall und Effektloop habe ich persönlich entweder an oder aus. Und wenn ich was schalten will, ist es ja laut oder leise. Und das habe ich halt nicht verstanden. Der hat halt zwar MIDI, dann könnte ich jetzt mit meinem tollen AMT FS2 MIDI Foot Switch natürlich das wahrscheinlich schalten, aber ich dachte mir so, hä? So, und die haben ja so einen geilen 1 Watt DSL rausgebracht, den man auf 0,1 Watt runterschalten kann. Ja. Ich hatte ja schon mal so einen JCM 800 in dieser 1 Watt Version gespielt.
Das war diese Jubiläumsserie damals.
Das war tierisch, und ich war so, oh nein, ja, das muss ich mir jetzt unbedingt gleich kaufen.
Bam, 800 Euro.
So, nö, der kostet 200 noch was, oder?
Nee, der 800er damals.
Ach so, ja, das.
Die waren richtig
jetzt,
teuer.
Ich meinte jetzt diesen DSL, wo ich so dachte, ja, genau. 1 Watt Marshall mit 0,1 Watt Funktion, oh ja, unbedingt, sofort. Und der hat halt genau 1 Speaker-Ausgang, nämlich 16 Ohm, wo ich so denke, danke, muss ich mir jetzt zu diesem Amp, also weil ich zu Hause habe ich eine 8-Ohm-Box.
Ja.
Und ich will den ja zu Hause spielen, und wieso haben die nur einen Speaker Und vor allen Dingen, dann hätten sie doch vier umnehmen können, da kann man wenigstens sechs.
Oder irgendwas, dran, was keine Load braucht und du halt ranstecken kannst, was du lustig bist.
Und wo ich so dachte, gut, ja, ich habe jetzt nicht das Manual gewälzt, es kann natürlich sein, dass das irgendwie so ein, dass du einfach dranstecken kannst, was du willst, aber ich dachte so, aber.
Dann würde es hinten nicht dranstehen, oder?
Was macht er denn? Also, das verstehe ich nicht. So, und zum Beispiel der DSL, der 100er, der hat noch einen Aux-In, dass man irgendwie sein iPod reinstecken kann. Als,
so eine Mini-Klinke hinten dran.
Ja, als ob man irgendwie über sein Amp Musik hört oder so, wo ich so dachte.
Naja, vor allem über den 100-Watt-Amp, der ja eigentlich wahrscheinlich im Proberaum steht. Yeah. Aber ich meine, okay, es ist dran, es stört nicht, was soll's.
Ja, aber zumindest, ich habe mich sehr über das Marshall-Line-Up gewundert. Einerseits fand ich es geil, weil sie was Neues rausbringen.
Also der Origin steht auf jeden Fall auf der beim nächsten Thomann-Besuch definitiv
auf jeden Fall, also den finde ich konzeptionell geil, der gefällt mir einfach optisch nicht so, und aber diese DSL-Serie fand ich irgendwie so, dann haben sie halt bei dem, ich hatte mal diesen DSL-15H,
ja,
den gibt es jetzt nicht mehr, den
gibt's, aber es gibt
diesen 20er.
Stimmt, es gibt einen 20er, da.
Oh, hallo? Ich höre euch nicht mehr, scheiße, was? Da war das Studio-Link weg. Hallo?
Ja. Was hast denn du eigentlich noch mitbekommen, Hucke?
Dass du den DSL doof fandest und dich sehr gewundert hast über das Line-Up und den 16-Ohm-Ausgang etc. pp.
Ja, ja,
und
genau.
Den Origin zwar nicht hübsch, aber vom Konzept geil findest.
Okay, genau. Dann hast du eigentlich ja, dann
ich habe schon überlegt, beim Tube End Doctor kann man sich doch so nette Marshall Klon-Gehäuse kaufen.
Ja, aber komm, das Einzige, so was an diesem Origin doof aussieht, ist doch dieses Origin-Logo, oder?
Ja.
Und das war ja auch schon
das Frontpanel ist halt echt nicht so toll.
Und, ja, ich finde aber auch die Proportionen finde ich halt irgendwie komisch.
Ach, jetzt du wieder, Alter. Ja, gut, aber, also, das mit diesem...
Hey, was soll denn das?
Zum Beispiel gibt's Leute, die schon, auch dieser Philip McKnight hat das letztens mal in so einem FAQ-Stream irgendwie gesagt, weil er hat einen Class 5 und bei ihm fehlt aber die 5 auf dem Panel und er meinte auch, die fand er total hässlich. Geil. Und hat die mit so ein bisschen Alkohol quasi weggerubbelt oder irgendeinem Nagellackentferner.
Ja, das sieht so silkscreened aus auf dem Class 5, vielleicht geht es beim Origin auch, dass man sich diese hässlich Linien da ein bisschen wegkratzen kann und sich dann 45er Gehäuse kaufen.
Naja.
Und dann wundern sich alle, was für ein krasses Gerät man da hat.
Ja. Nee, ich hatte dann noch, angekündigt, dass es anscheinend noch eine neue Marshall-Linie geben wird, aber ich weiß nicht was, denn ich war in Bletchley bei Marshall in der Factory und habe eine Factory-Tour bekommen von meiner wunderbaren Freundin zum 30. Geburtstag.
Wow.
Da standen irgendwo in der Ecke so mit Molton abgedeckte Marshalls. Ich habe den, wie sagt man denn, denjenigen, der
den Guide
gefragt, ob ich denn das Molton mal hochmachen kann. Da meinte sie, nee, sorry, also das geht jetzt hier nicht.
Vielleicht waren es aber auch Signature-Amps, die noch keiner sehen sollte.
Naja, das kann natürlich auch sein.
Es, weiß es nicht.
Aber es sah, er meinte, wir hatten uns ja dann irgendwie schon 2 Stunden unterhalten über alles Mögliche. Mir wird es auf jeden Fall gefallen. Ich bin gespannt.
Und durftest du denn da auch irgendwo dann mal so ein Amp spielen? Oder hatten die da so ein
Das ging leider nicht.
Lame.
Also es ist auch bedeutend und deutlich kleiner, als man sich das so vorstellt. Von außen halt ziemlich groß, ne? Große Fabrikhalle, Marshall steht dran, juhu. Und da sitzt dann so eine Rezeptionistin, die war super lieb. Ich habe sogar noch eine Glückwunschkarte von Marshall bekommen. Im Namen der ganzen Marshall Factory wünschen sie mir alles Gute zum 30. War super süß. Und sie haben dann halt oben so eine kleine Ausstellungsreihe, ja, also es ist alles super klein und es ist halt total sympathisch, weil es ist alles so zusammengewürfelt und da stehen auch echte krasse Schmuckstücke, zum Beispiel eine Monitorbox von Ian Gillan von Deep Purple aus den 70ern, wo es nur 6 Stück gab, die steht da so in der Ecke, die haben sie so hingestellt. Also ich meine, wenn das ein richtiges Museum würde, ist wahrscheinlich hinter Plexiglas und nicht an und steht dann so in der Ecke irgendwie so. Und auch die Factory an sich ist super klein, also da arbeiten irgendwie zwei Leute bauen die normalen Amps zusammen, also die Chassis, zwei Leute bauen die Handwired Amps zusammen und dann machen noch zwei Leute die Gehäuse, ob Box oder Amp-Gehäuse oder wie auch immer, und zwei Leute setzen Chassis und Gehäuse zusammen und dann gibt es noch einen, der das kontrolliert, und also da arbeiten in der Schicht vielleicht 10 oder 12 Menschen, die da an der Herstellung von den Marshalls beteiligt sind. Der Rest sitzt halt irgendwie im Büro und macht Entwicklung und Marketing. Und was ich auch nicht wusste, die produzieren wirklich nur auf Anfrage. Also die haben jetzt gar kein großes Lager so. Also wenn der Thomann ruft da quasi an, wir möchten gerne 50 JVM 410 und noch 20 JVM 205 und dann baut das Marshall.
JVMs werden auch in England gebaut?
Ja.
Ja. Das sind die DSLs
und die Origins
und hier dieses ganze
dieses MG-Geraffel,
ja, ja,
Transistor-Amps. Ich glaube, die kommen aus China?
Vietnam.
Vietnam, okay.
Ja, und die Vietnam-Factory gibt es auch erst seit 5 Jahren, glaube ich.
Mhm. Und seit sie diese DSL-Serie rausgebracht haben.
Das die DSL-Serie, oder?
Na, es gab früher einen DSL, das war der JCM 2000.
Ja.
Der wurde in Bletchley gebaut.
Ja.
Und dann haben sie den ja auslaufen lassen.
Ja.
Gab's nicht danach noch einen?
Es gab
dann auf einmal diesen JCM 2000 nicht mehr und dann haben sie diese DSL-Serie neu ausgelegt. Denn den JCM 2000, den gab's auch als Triple Super Lead, den TSL. Genau. Der war dann auch verschwunden.
Ja.
Aus dem Triple Super Lead ist dann der JVM geworden.
Also als neue Reihe.
Quasi. Als neue Reihe, und die DSL-Serie haben sie dann als so die Budget-Reihe aufgelegt.
Genau.
Zusammen mit noch irgend so einem anderen Modeling-Amp damals. Und das waren dann die ersten, die aus Fernost kamen. Und die haben dann so irgendwie 500 Euro gekostet, die 100 Watt Top-Teile.
Aber er meinte, ich habe auch so gefragt, die Factory dort in Vietnam, da wird nicht anders gebaut. Also die bauen es genauso wie in England. Genauso nach demselben Prinzip. Es ist quasi nochmal einfach mal das, was in Bletchley steht, nochmal dorthin gestellt.
Nur, dass so, die Leute nicht so viel Lohn bekommen.
Irgendwo muss der Preisunterschied herkommen. So, deswegen war auch total lustig. Ich habe, Marshall schreibt ja immer hinten, oder gibt es immer einen Aufkleber, wer diesen Amp dann quasi entkontrolliert hat. Und ich habe mich so ein bisschen geärgert, weil früher kannte ich die Namen irgendwie. Das habe ich dann natürlich dann über die Jahre vergessen. Ich hätte eigentlich am liebsten gefragt, ey, ist so und so und so so da?
Denn unsere zwei Amps wurden ja irgendwie
genau.
vom selben Typen abgenommen. Ne?
Also mein kleiner JVM, der 2.5er und Felix Vintage Modern wurden vom selben Typen da kontrolliert.
Ah ja.
Nur so als
Anekdote am Rande.
Nur ja, schön mal ein bisschen was erzählt.
So, und jetzt habe ich noch eine Frage an dich.
An mich?
Ja. Oh. Was hast du denn zu Logic Pro X zu sagen?
Ich wollte einfach nur sagen, dass ich mir das runtergeladen habe und dass ich das Programm total geil finde.
Ach so.
Ich habe aber auch komplett gar keine Ahnung von Recording-Programmen. Ich habe mir das deswegen runtergeladen, weil das mir von diversen Kollegen empfohlen wurde. Und
hast
ich
GarageBand vorher schon
genau, benutzt. Und ich mit GarageBand ja quasi angefangen habe.
Ah ja.
Und das ist ja quasi GarageBand in komplexer und cooler. Und ich bin da super zufrieden, vor allen Dingen für den Preis. Also ich wollte mir irgendwie ein geiles Recording-Programm mal zulegen, aber habe das immer nicht gemacht, weil es dann immer ja irgendwie 500 Euro kostet. So, und jetzt so Open-Source-Zeug oder so, also ich bin dann halt auch einfach so ein bequemer Mensch, ne, wenn ich irgendwas kenne und wenn ich weiß, wie GarageBand funktioniert, und es gibt es quasi nochmal irgendwie für, was habe ich da bezahlt, 230
oder sowas,
irgend sowas, ich meine, das ist ja noch irgendwie so bezahlbar für jemanden, außerdem kann ich es absetzen, und es waren jetzt nicht irgendwie 600 oder 1000 Euro für so ein rechts unten Programm, und es funktioniert genau gleich.
Ja.
Viele Kollegen haben das und ich bin da super happy und die Plugins funktionieren geil, klingen gut und alles ist schön.
Ja, ich habe früher eigentlich auch eine Zeit lang Logic benutzt, fiel mir dann wieder so ein, als du da mal berichtet hast. Das war aber noch die ältere Version, das ist auch schon ewig
her. Ja, das war ja
2010 oder sowas. Da hat mir halt, das ist dann, also ich fand es damals okay. Hatte aber auch noch nicht so viel Ahnung von und habe halt einfach ein bisschen rumgeklickt, auch weil ich GarageBand kannte, aber da war ja, also jetzt sieht's ja wenigstens ähnlich aus, als ob es aufeinander aufbaut, aber da war ja gefühlt GarageBand und Logic ja noch so wirklich zwei Welten.
Ja, ich kam irgendwie mit klar, für mich hat es ausgereicht, aber das verlief dann halt so ein bisschen im Sande, einfach weil es daran gescheitert ist, dass die anderen aus der Band keinen Mac hatten und damit irgendwie nicht umgehen konnten und dann irgendwie Cubase geiler fanden und dann haben wir Cubase aber auch abgeschafft und sind irgendwie bei Studio One gelandet, weil es so ein bisschen, weil es auch okay war und plattformübergreifend war und
jetzt haben
seitdem habe ich mich da irgendwie nie wieder so richtig mit auseinandergesetzt, weil ich es halt immer bloß zum ich muss mal schnell irgendwie ein paar Spuren zu Hause aufnehmen brauchen und habe noch nie so richtig krass was drin bearbeitet, weil ich da immer das Glück hatte, dass andere das gut konnten. Was ist dir denn aufgefallen, was es jetzt geiler macht als GarageBand oder hast du es mal mit anderen verglichen? Also
deswegen meinte ich da, ich kann da, außer dass ich es super geil finde und für mich das quasi das perfekte Programm ist, weil mit dem bisschen, was ich wusste von GarageBand, es baut direkt auf, es klingt irgendwie gut und viele Kollegen arbeiten ja auch mit Logic als, und zum Beispiel unser Kumpel Sascha.
Von dem hatte ich damals, genau.
Der macht ja jetzt mittlerweile richtig professionell Aufnahmen und hat auch ein Studio sich aufgebaut mit einem Kollegen, die benutzen Logic und ich finde es halt einfach mal sich so selbsterklärend, man muss eigentlich, ich habe bisher einmal irgendwie im Internet in das Manual geguckt, weil ich irgendwie irgendwas nicht kapiert habe, warum das gerade so und so ist und nicht so, wie ich das dachte. Mhm. So, und ich bin da super zufrieden, aber ich kann es halt wirklich gar nicht vergleichen.
Okay. Na gut. Google, hattest du es mal im Einsatz? Hast du es mit Reaper mal so halb vergleichen können?
Nee, aber ich habe jetzt in letzter Zeit so ein paar YouTube-Heinis gesehen, die halt auch so Mixing, Recording etc. machen und die halt jetzt so zu Logic gewechselt sind. Mhm. Und deswegen hätte mich jetzt mal interessiert, ob du das vielleicht auch gemacht hast und warum und wieso und so weiter, aber es
Nee, da kann ich leider gar nichts dazu sagen.
Gut, dann habe ich auch keine weiteren Fragen. Also
keine weiteren Fragen.
Prinzipiell bin ich ja auch nach wie vor mit Reaper total happy. Ich habe ja letztens hier, habe ich mal noch am Start, ne? Einen haue ich jetzt noch raus hier. Wir haben zwar schon die üblichen 2 Stunden, aber jetzt knalle ich
es
nochmal richtig weg. Und zwar habe ich mir eine neue Proberaum-Recording-Maschine gekauft. Eigentlich sogar 2, aber die
Hast
eine...
Hast du jetzt noch so ein krasses Sidetrack oder wie?
Nee, ich habe mir ein Zoom L12 gekauft. Das müsstest du jetzt vielleicht mal kurz auf den Hauptschirm holen. Damit,
dann berichte mal, ich hole es auf den Schirm.
Damit der Ludwig vielleicht auch weiß, wovon ich spreche. Also im Wesentlichen ist das ein Hybridgerät. Es ist ein Live-Mixer. Es ist ein Recorder und...
Das hatte ich dir geschickt letztens. Ja, ihr in der Freakshow drüber gesprochen?
Ja.
Das Ding ist mega geil. Aber ja, erzähl mal, da bin ich gespannt.
Ja, so, und ich hatte das, also eigentlich Tim habe ich das ans Herz gelegt oder mal so geschickt dann wegen Podcasten, weil das Ding halt 5 separate Kopfhörerausgänge hat, die man unterschiedlich mixen und lautstärkemäßig abstimmen kann. Und ich hatte das die ganze Zeit im Hinterkopf für den Proberaum und so auch Demos recorden, wo du dann den Leuten halt auch unterschiedliche Mixer auf die Ohren geben kannst. Und dann dachte ich mir so, ey, irgendwie jetzt dieses Audio-Interface hinschleppen und Laptop und so dieses ganze Pipapo, um mal eben 8 Spuren aufzunehmen, ich will das jetzt mal ausprobieren, ne? Habe ich mir das auch mal gekauft. Und wir benutzen das halt im Proberaum tatsächlich so, dass wir die PA da dranhängen. Das heißt, ich kann so die Stimmen schon mal da so auf die PA legen. Und wenn die irgendwie die PA nicht an sein soll, damit wir nicht Bleed in die anderen Mikros kriegen, dann setzen sie sich halt 2 Kopfhörer auf, die singen und kriegen dann ihre Vocals so gemonitort. Und ich nehme dann halt auch damit auf. Und das funktioniert total super und ich hatte die bei unserem ersten Konzert mit der neuen Band, hatte ich das Ding auch mit und habe den Live-PA-Mix damit sozusagen gemacht, weil die in der Location quasi nichts hatten, das war halt kein Konzert-Venue, das war eher so ein Party-Venue und ich dachte mir, okay, da jetzt gar nichts ist mit PA, mache ich das mal mit diesem Brett, hat super funktioniert. Und dann habe ich auch noch eigentlich so das aufgebaut, dass ich so die Bands minimal aufnehmen kann. Ich habe natürlich in der ganzen Aufregung, weil erster Gig mit der neuen Band, vergessen, Record zu drücken bei unserer eigenen Band.
Nein.
Ja, Klassiker. Aber die andere Band, Los Apollos, die spielen Surfrock und zwar ziemlich geil. Die habe ich aufgenommen damit und habe auch minimal mikrofoniert und es klingt wirklich ziemlich cool und für die 300 Hertz Hörer würde ich vielleicht sogar ein Bootleg davon mal anbieten, ja, weil das klingt tatsächlich ziemlich cool, die machen coole Musik und dann kann man sich davon überzeugen, dass man mit so einem Zoom tatsächlich auch was gewuppt kriegt.
Hast du es mit dem internen Rekorder aufgenommen oder mit dem Rechner?
Nee, ich habe den, also genau, das Ding hat nämlich weitere coole Features, die wirklich extrem fett sind. Also ich habe den internen Rekorder benutzt.
Du kannst den Multitrack auf?
Ja, klar. Also du kriegst, wenn du willst, glaube ich, den Stereo Master Mix plus alle 8 Spuren. Also nee, es hat ja 14 Spuren sogar insgesamt. Aber 8 XLR. Dann hast du noch den typischen Line-In-Schüssel. Und dann kannst du halt USB zuspielen. Das heißt, du kannst ein iPhone mit einem USB-Kabel da anschließen und das erkennt es als Abspielgerät. Und dann kannst du vom iPhone einspielen und kannst es auch als separaten Track aufnehmen.
Das ist ja tierisch geil.
Gleichzeitig kannst du, was bei keinem anderen Gerät geht, das halt auch noch als Computer-Interface benutzen.
Ja.
Und während dieses Ding auf Karte aufnimmt, von USB vom iPhone zugespielt bekommt, kannst du vom anderen USB-Port das als Audio-Interface benutzen und kannst deine Multitracks
kannst du das gleichzeitig machen?
Auch nochmal auf dem Rechner aufnehmen.
Da hast du quasi immer ein Backup, was läuft.
Sozusagen, ja.
Das ist ja tierisch geil.
Ja, die einzige Einschränkung.
Was kostet das Ding? 500 noch was?
Ja. 540 irgendwie.
Okay, das so mal um noch ein größeres Interface und auch mal ein Notfallmischpult für die Band zu haben, ist das richtig, richtig gut.
Ich werde es mir in diesem Moment auf die Wunschliste setzen.
die einzigen Dinge, die es noch zu beachten war, also ich glaube, wenn man 96 Kilohertz aufnehmen will, dann gab es irgendwie eine Einschränkung, wie viele Kanäle da noch so am Start sind, aber 24-Bit, 48 Kilohertz, was ja so quasi der Default jetzt Standard. Da ist, das funktioniert mit allen Kanälen reibungslos. Und eine Sache war noch, dass, wie war denn das mal? Achso, der Kompressor, der geht noch in die Tracks rein, aber der Equalizer wird nicht mit aufgenommen. Das heißt, der Equalizer pro Channel ist halt nur für den Live-Mix sozusagen. Also das, was auf die PA geht.
Aber das kann man
ist ja auch ganz gut so, dass der nicht auf die Aufnahme geht.
Ja, eben. Also ist ja eigentlich
für mich, also
sinnvoll.
Ich persönlich, wenn ich so live aufnehme, dann klicke ich halt schon gerne auch gleich einen Low-Pass-Filter,
Low-Cut oder High-Pass.
Ja, Low-Cut-Filter auf die Stimmmikrofone drauf, weil dann spart man sich einfach gleich Bandbreite sozusagen, die man sonst einfach verschwendet. Aber
es ist jetzt aber auch nicht schlimm, wenn man es hinterher bearbeitet dann.
Naja, aber man bearbeitet es wahrscheinlich ja unterschiedlich. Ja. Ich meine, live bedeutet, dass du ja, wenn du live mixt und gleichzeitig mitschneidest, passt du ja den EQ und alles an den Raum an und das klingt dann auf Platte ja wahrscheinlich nicht so geil.
Absolut.
Deswegen ist es eigentlich super, dass du die Spuren dann
genau, so
wie sie sind.
Das Einzige.
Da würde es mich ja jetzt mal echt interessieren, wie wir das damals gemacht haben, denn ich weiß noch, dass wir immer mit einem Presonus-Pult aufgenommen haben und ich glaube, der hat den EQ mit auf die Aufnahme geschickt und das war nämlich hinterher ein totales Gefrickel, dass so eine Live-Aufnahme gut klingt.
Ich hätte halt gerne gehabt, dass der Low-Cut-Filter noch wahlweise mit in den Track geht, weil wie gesagt, bei Stimmaufnahmen, wenn du dann halt die Kickdrum und den Bass mit drin hast, das hat ja die höchste Energie, die tiefen Frequenzen.
Ja.
Und die brauchst du in der Aufnahme nicht und du verschwendest halt quasi Bandbreite in dem Track für Informationen, die du definitiv nicht brauchen wirst.
Ja.
Aber das ist jetzt, es ist kein Beinbruch und das Gerät ist halt trotzdem einfach ziemlich cool.
Wie groß ist denn das Ding?
Ich würde halt sagen, so ein 19-Zoll-Format hat das schon. Also du kannst
das
halt, es gibt auch
ja, so
Rack-Schienen, du kannst das auch in so einen Rack so reinhängen, so wie ein Mischpult halt, ne?
Könnte man jetzt Frage, geht jetzt gar nicht um eine Live-Aufnahme, sondern um eine Proberaumaufnahme, falls die Kanäle nicht ausreichen. Theopraktisch das mit einem anderen noch koppeln? Also ich meine jetzt natürlich...
Ich glaube nicht. Also es hat jetzt nicht so was wie ADAT oder so, ist da jetzt nicht am Start, um noch mehr Preamps reinzuhängen. Und das Ding heißt ja L12, weil es hat halt 12 Kanäle und das ist auch quasi die Processing-Power, die das Ding hat. Mhm. Ne?
Nee, aber dass man das an den Rechner hängt und zeitgleich noch hier das, was unser Drummer hat.
Ein Focusrite mit 8 Kanälen.
Ja, na, die kriegst du halt
Scarlett,
nicht.
Ja.
Also das geht halt meistens nicht, weil du brauchst halt immer eine Clock, mit der du dich synchronisierst.
Genau.
Und das Ding hat halt auch kein Word-Clock-Interface. Ne?
Ah, okay.
Das heißt, also das ist wirklich 8 Kanäle oder du kannst natürlich über die Line-Ins dann nochmal ein Stereo-Mix, wenn du das ganze Drum-Kit quasi auf Stereo mixen würdest.
Wenn du es vormixst, ja, dass es schon gut klingt, kannst du es noch mit einspeisen. Was du halt noch machen könntest, ist im Mac einen Aggregate-Device zu erstellen, sowas, was wir jetzt hier gerade machen. Also wir nehmen gerade mit 2 kleinen Focusrite Scarletts auf, mit 2 Eingängen und haben die jetzt gekoppelt, um halt sozusagen das Ding auf 4 Kanäle zu erweitern.
Ja.
Und du sagst dem Mac einfach, baue ein virtuelles Device und nutze dafür die 2 Geräte und deren Inputs. Dann kannst du festlegen, welches von den Teilen die Clock vorgibt.
Mhm.
Und der fasst es dann im Prinzip hinten zusammen, dass die synchron laufen.
Daher kommt euer Knistern und Knickern im Audio.
Echt? Nein, Knistern und Knickern?
Weiß ich nicht. Also ich glaube, es liegt eher an Studio Link als an dem.
Denn bei dir kommt auch manchmal, kann das dann mit drüber, aber ich schätze auch, dass es Studio Link ist.
Ja, das wäre noch eine Option.
Das wäre halt noch so eine Idee, ich weiß nicht, ob das total geil ist. Das ist jetzt auch das erste Mal, dass ich das hier ausprobiere, wirklich mit 2 Interfaces und nicht nur mit virtuellen Routing-Dingern, die im Mac laufen. Aber das ist halt so ein Ding, was man noch ausprobieren könnte.
Das, was mich eigentlich nur interessiert, ist, dass halt, wenn das halt so geil ist und so, nur das 8 Kanäle vielleicht bei uns in der Band für eine Demoaufnahme nicht unbedingt ausreichen? Oder?
Naja, wenn du alle gleichzeitig aufnehmen willst, dann halt nicht. Also wir brauchen schon eigentlich unsere 16 Kanäle. Da ist das jetzt aber auch nicht wirklich für gedacht.
Genau,
also,
aber was ich jetzt zum Beispiel gemacht habe, ich habe das Schlagzeug nur mit meinem, mit diesem einen Seitenmikrofon, weiß nicht, den Trick habe ich ja bestimmt schon mal vorgeführt, Felix, oder?
Mit dem einen Seitenmikrofon, mit einem Großmembran, was du drüber hängst, oder wie?
Nee, nicht drüber. Das kommt so von der Seite unter dem Ride neben die Kickdrum auf die Snare zeigend.
Ah, okay.
Und damit kriegst du halt so die Resonanz von der Kickdrum, also die tiefen Frequenzen, und du kriegst den Klick vom Kicker, weil das ja auch sozusagen da dran vorbeigeht. Und du kriegst von der Snare halt eigentlich auch ziemlich guten Sound von der Shell. Und dann habe ich halt 2 Overheads in XY drüber, die dann die Cymbals und nochmal die Snare nochmal ein bisschen knackiger und die Toms halt noch abbilden. Und damit kriegst du einen ziemlich fetten, also ich pack mal vielleicht eine Aufnahme dann auch hier in die Shownotes. Das klingt erstaunlich gut und es gibt immer wieder Leute, die so fragen, hey, wie hast du denn das auch aufgenommen und so? Und nur, hä, wie 3 Mikros nur, alles klar. Und dann habe ich halt die Gitarren und Bass und die 2 Vocals halt, habe ich dann noch genug Spuren frei für. Oder eben, wenn es jetzt hart auf hart käme und man will irgendwie mehr haben, dann würde ich tatsächlich noch meinen Mackie Analog Mixer nehmen, würde damit das Schlagzeug auf einen Stereo-Mix machen und das dann halt Line-In den Stereo-Drum oder die Stereo-Drums mit aufnehmen für Demo-Zwecke.
Für Demo-Aufnahmen reicht das eigentlich auch völlig aus. Ich meine, wenn du
darum ging es mir jetzt.
Ja, also wenn du jetzt wirklich alles gleichzeitig, also Gesang, Gitarren und Schlagzeug, wenn du das alles direkt reinkriegen willst, dann ja, bist du halt mit 8 einfach limitiert, aber man kriegt es schon irgendwie hin.
Genau.
So, dass es ausreichend gut klingt, dann hast du halt irgendwie nicht von jedem einzelnen Schlagwerk irgendwie hinten raus die einzelne Spur, die du nochmal irgendwie bearbeiten kannst, aber
Und das Ding heißt, glaube ich, ja auch Live-Track, ne? Also das ist schon wirklich so ein so ein Live-Ding einfach. Und dafür ist es aber wirklich ziemlich cool. Und auch diese Aufnahme, also ich dachte halt, ich habe die andere Band dann halt genauso aufgenommen, ne, Overhead, und da habe ich sogar nur ein Mono-Overhead genommen, um das alles ein bisschen zu vereinfachen, dieses Mikro von der Seite dann halt die Gitarren und den Bass, glaube ich, nur über DI, Und das klingt erstaunlich gut. Also eins der besten Bootlegs, würde ich mal sagen. Cool. Ganz uneigennützig hier.
Und ansonsten, wenn du jetzt Richtung Live-Mitschnitte gehst, wo du halt wirklich alles sowieso abnehmen musst, weil du es auf die PA rausschickst, dann ist das Ding jetzt für Bands wahrscheinlich auch nicht so drin, sondern dann hast du halt sowieso irgendwie deine Soundkraft-Konsole da stehen mit ihren 32 Kanälen, die du auf Bänken durchschaltest mit Motorfadern. Und das Ding ist ja im Prinzip auch ein Interface, was du benutzen kannst.
Ja.
Also es geht halt, und ansonsten, wenn du es nicht mit dem Gerät mixen willst, mit dem du aufnimmst, dann tun es auch 2 8-Kanal-Interfaces, die du dann halt drückst.
Ja, ist halt so die Frage, ne?
Also wenn du
so einen Mixer find ich ja schon auch ganz
wenn
praktisch.
Du halt irgendwie alles in einem Gerät haben willst und auch noch irgendwie mixen willst und alles groß ist und du Haufen Kanäle hast, dann brauchst du halt einfach so einen digitalen Live-Mixer, der halt auch irgendwie als Interface fungieren kann. Mhm. Und da wird's dann halt ich weiß nicht, was so ein Soundkraft-Ding kostet, weil das sind halt die anzunehmen, ich glaube, bist du unter 7.000 auch nicht dabei.
Ja. Ich habe dir auf Twitter gerade mal so einen Link geschickt.
Ich guck schnell.
Und das ist im Prinzip das Setup, wobei mittlerweile würde ich die Overheads fahre ich eigentlich viel niedriger, damit die nicht an dem Drumkit vorbei zeigen, sondern auch tatsächlich auf Schlagelemente zeigen. Und das war noch so ein erster Versuch. Da sind die Overheads noch zu hoch. Und links siehst du jetzt sozusagen dieses Kondensermikrofon, was eben da so von der Seite reinragt auf die, gerade so, also die Kapsel ist sozusagen, die ziele ich halt so, dass die obere Hälfte der Kapsel über den Ring von der,
Rand der Snare ist, oder?
Zeigt, genau. Hm. Und wie gesagt, dadurch, dass die da so neben der Kickdrum ist, kriegt die eben diese Resonance von der Shell, der Kicker oder das Pedal, also wie auch immer das heißt, Das Klicken hörst du halt auch noch, das heißt, du hast auch eine ordentliche Attack irgendwie von der Kickdrum dabei.
Das Klatschen.
Genau, und dieses Kickmic, was ich hier in diesem Bild vorne drin hatte, das hatte ich halt eben jetzt in den meisten Fällen gar nicht mehr, weil wenn man eben sich so ein bisschen beschränkt, weil man jetzt diese 8 Spuren für Demo oder Live-Mitschnitt oder was auch immer hat oder Proberaum-Mitschnitt, dafür benutze ich es ja hauptsächlich, da fehlt dann halt dieser eine Kanal und ich brauche diese Kickdrum nicht, also die klingt wirklich fett, wenn du da einen ordentlichen Kompressor auf diese Side-Mic raufschmeißt. Das ist unglaublich, was du mit einem Mikro da aus diesem Drumkit rausholen kannst.
Cool.
Okay, krass.
Ja.
Das verlinken wir dann nochmal in den Shownotes, das Bild.
Genau, mit der Anmerkung Overheads niedriger. Also ich wollte auch mal, weil jetzt wirklich schon ein paar Leute, also ich will jetzt auch nicht die Erwartung zu hoch ringen, das klingt jetzt natürlich nicht so super Studio-krass-mäßig, aber wenn man weiß, dass es im Wesentlichen ein Mikro plus so ein XY-Overhead ist, dann finde ich den Klang schon relativ fett so. Ja.
Ja.
Naja.
Also für Demos auf jeden Fall cool.
Ihr habt es ja noch nicht gehört, aber ja. Genau.
Nee, einfach da, um Kanäle zu sparen, ist das schon eine sehr coole Methode.
So, jetzt ist es ja schon gleich um 10 hier. Ja, und vor allen Dingen will tatsächlich, ich habe gerade meine 2 Lautsprecher verkauft auf eBay Kleinanzeigen heute Nachmittag und der Typ stellt sich gerade raus, wohnt 2 Häuser weiter. Das heißt, der wollte jetzt die gleich noch abholen, das werde ich mal gleich noch in die Wege leiten. Dann habe ich nämlich schon meinen Verlust fast schon wieder kompensiert.
So. Wollen wir dann einfach noch die Demos der Hörerfragen machen? Sonst haben wir irgendwie hier umsonst Zeug aufgebaut. Oder wir machen sie?
Nee, mach mal. Also wenn ihr jetzt hier einen konkreten Anwendungsfall habt.
Ich hätte vorgeschlagen, dass man quasi 30.1 und 30.2 macht.
30.1? Ach so, naja, genau. Also sowieso Themen, Folge, die jetzt noch übrig bleiben, die haben wir dann noch fürs nächste Mal auf Halter. Aber wenn ihr jetzt noch irgendwelche Live-Demos am Start habt, also ich habe jetzt schon noch ein paar
Minuten Zeit.
Sonst
hätten wir uns jetzt hier Kabellage und Amp-Schleppung sparen können, oder?
Das war also super schwer. Ja, klar, dann war's doch.
Dann machen wir das jetzt mal auch noch schnell.
Absolut, das habe ich ja. Ach, Demo am Beispiel von. Achso.
Genau. Nee. Richtig, Demo am Beispiel. Und zwar wurde ich auf dem Kongress gefragt, so, wie macht man das denn eigentlich, wenn da 2 Gitarristen in der Band sind? Und ich habe mir da irgendwie noch nie so wirklich konkret Gedanken drüber gemacht, weil ich eigentlich schon immer in Bands gespielt habe, wo es 2 Gitarristen gibt und das halt irgendwie nie so problematisch aufgefallen ist.
Ja. Same hier, ich spiele ja auch nur in Bands mit 2 Gitarristen.
Ja, Und wie gesagt, das ist eigentlich eher so ein unbewusstes Ding, dass da ja eigentlich schon klar ist, dass jetzt man jetzt nicht unbedingt beide Gitarristen genau dasselbe spielen lassen sollte, weil es erstmal ein bisschen langweilig ist und es ist ja auch irgendwie so ein bisschen verschwendete Ressource. Und das zu erklären ist schon gut, aber ich dachte, wir demonstrieren doch einfach mal, was jeder spielt, so an bekannten Beispielen einfach mal, um zu hören, so, ah, so machen die das also. Und das ist ja total durchdacht. Also
dann musst du mir jetzt die Songs sagen, die
ich sag dir jetzt, sollen. Also wir
folgen einfach. Ich habe eine Woche nicht, weil es auf Tour, aber als Posaunist, deswegen.
Okay. ich denke einfach mal hier, dass die Strophe von, Hell's Bells heißt es. Genau.
Ja.
Du bist ja so ein Malcolm-Fan und Malcolm spielt ja die ganze Zeit.
Weißt Sehr du schön. Nee, und ehrlich gesagt.
Okay, dann irgendwas anderes von AC/DC, was wir eventuell auch in der Band spielen. Oder halt.
Mir fällt halt gerade.
Man hört es jetzt hier schon. Huch. Halt. Oh. Der Schirm.
Beliebige Taste zum Abbrechen drücken.
Okay. So. Der Schirm wollte sich gerade verabschieden. Man muss es halt einfach ein bisschen aufteilen, dass es die Lücken füllt, trotzdem fett klingt, sich aber irgendwie nicht gegenseitig auslöscht. Ja. Und wenn wir jetzt einfach nur beide spielen würden, wär's halt einfach langweilig und es klänge halt nicht cool. Und da halt einfach die Aufteilung zwischen. Und ist schon mal so ein Teil, wo man da ganz gut hinkommt. Jetzt überlege ich, bei Judas Priest ist es ja natürlich auch so ein klassisches Beispiel, die es ja auch sehr, sehr geprägt haben mit dem Sound, dass es ja schon fast so ein Stereo-Bild gibt. Halt ganz bekannt. Spiel mal den lang durch.
Ich habe richtig viel zu tun, ey.
Ja, jetzt gegen Ende kommt es doch zur Arbeit. Ja, hättest du
vorher nochmal geübt. Genau. Nee, also ich finde, man hört es eigentlich ganz gut, dass man einfach Lücken füllen muss, oder?
Ja, also also ich habe die Frage so ein bisschen so verstanden. Also hier finde ich es eigentlich recht
Also bei Rhythmusgeschichten halt. Natürlich ja, ist es ja immer also, so ein Ding, wer von euch spielt denn die Solos?
Nee, ich habe das eher so verstanden, wenn beide Gitarren recht ähnliche Dinge spielen oder so.
Okay.
Also hier die Beispiele, die du jetzt gebracht hast, okay, vielleicht verstehe ich es auch falsch. Also gerade jetzt bei diesen Judas Priest-Dingen, wo einer und der andere spielt, ist es recht eindeutig irgendwie so, ist es halt klar getrennt.
Genau.
Ich finde es halt manchmal so ein bisschen so schwierig, wenn man.
Also ja, hier ist es halt wirklich klar getrennt, aber halt nochmal, um auf dieses AC/DC-Ding zurückzukommen, wo du halt, wenn einer und der andere.
Ja, ja.
Du das beides zusammenhörst, ist es halt nicht so sofort offensichtlich klar, was da jeder macht, sondern da musst du wirklich genau hinhören, dass du halt hörst, okay, wer spielt denn da eigentlich was? Und so ein offensichtliches Lead-Ding ist dann halt irgendwie Thin Lizzy so ein ganz klarer Kandidat, die ist.
Oh Gott, wie das war.
Ne, spiel du mal erstmal deinen, dann zeig ich meinen, dann können wir es.
Oh fuck, wie ging das mal?
Genau, und da drüber dann halt. Und dann zusammen halt. Also da halt im Prinzip wie so eine Gesangsstimme aufgeteilt.
Ja.
Einfach um eine Liedspur so zu füllen, dass beide was zu tun haben und nicht einer nur dasteht und.
Ja.
Könnte man halt auch machen, aber ist nicht so geil, wie wenn beide die Liedstimme zweistimmig spielen, finde ich.
Ja, na das sowieso. Also ich meine, Liedstimmen zweistimmig, also so Schweineterzen auf zwei Gitarren ist natürlich immer so ultra pornös. Also es hat so ein bisschen so einen leichten, aber es ist dann doch geiler. Also wirklich, da ist die Geilheit mehr als die Cheesiness,
finde ich. Auf jeden Fall. Und jeder, der es umsetzt, klingt sofort nach den Lizzie.
Genau. Was ich jetzt vielleicht noch das habe ich live aber noch nicht ausprobiert. Wenn ich eigene Songs schreibe, mache ich es meistens so, dass
Du unterscheidest die Lagen, oder?
Genau, ich mache die Lagen recht unterschiedlich. Also, keine Ahnung, wenn ich so E, G, A keine Ahnung, was habe ich mir jetzt ausgedacht? Also ist ja auch nicht schwer. Dann lasse ich eine Gitarre so eher so Malcolm-mäßig so offen, halb offene Akkorde zu spielen, oder? Na, und eine Gitarre dann recht weit oben, das gleiche nochmal mitspielen.
Das können wir an Tomcat eigentlich ganz gut zeigen, weil ich den ja auch so zusammengelegt habe, ich dann halt oben drüber spiele. Einfach so, dass sich die Lagen unterscheiden und dass es halt einfach breiter klingt und mehr füllt. Also so die Range der Gitarrenstimmen ist dann einfach ein bisschen größer, als wenn jetzt beide nur. Klingt halt so, als wenn man es irgendwie schlecht im Studio doppeln würde und ist dann halt live auch irgendwie nicht so cool.
Ja.
Es geht halt nicht so ab.
Also man muss halt prinzipiell darauf achten, dass es alles ein bisschen differenziert ist. Und wenn man halt die wirklich gleichen Lagen spielt, so, keine Ahnung. Ich finde es immer ganz geil, wenn einer offen spielt und der andere die gegriffenen Power Chords oder so, dann erzeugt man so ein bisschen so einen natürlichen Chorus-Effekt.
Beziehungsweise so, dass man es auch soundlich unterscheidet, um da jetzt irgendwie Judas Priest wieder reinzukriegen. Es gibt den Song Metal God, weiß nicht, ob der dir jetzt irgendwie spontan was sagt, aber der Refrain ist halt, erst spielt halt eine Gitarre nur. Und genau in dem zweiten Teil brezelt dann halt der zweite noch mit den Powerchords drüber.
Ja, genau.
Und das macht das Ding halt einfach riesig und total fett, gerade wenn man es dann zusammenhört.
Genau.
Und das sind halt einfach so irgendwie Tricks, die man da anwenden kann. Man kann es jetzt übertreiben, so wie Iron Maiden und noch einen dritten Gitarristen dazu holen, aber da finde ich mich dann auch schon irgendwie nicht mehr zurecht. Also da stehen dann wahrscheinlich auch zwei da und spielen.
Ja.
Oder halt irgendwie einer spielt und der Rest macht trotzdem wieder so einen zweistimmigen oben drüber. Aber,
ja, also ich finde immer, es ist wichtig, dass irgendwie in der Band jeder so ein bisschen seine eigene Aufgabe hat und dass man sich nicht in die Quere kommt, ne? Und was ich manchmal sogar beim, wenn man jetzt noch den Gesang mit dazu nimmt, ich achte dann zumindest bei meinen eigenen Songs drauf, dass eine Gitarre recht tief ist und eine andere Gitarre teilweise recht hoch, sogar über den Gesang teilweise noch ist. Weiß nicht, ob das live, muss ich ganz ehrlich dazu sagen, das haben wir live noch nicht ausprobieren können. Weiß ich nicht, ob das wirklich so gut ist, aber
das macht dir dann der Mix mal.
Auf den Aufnahmen klingt es für meine Ohren eigentlich ganz cool, weil der Gesang ist dann in der Mitte und auch, also man hat halt sämtliche Töne von tief bis hoch irgendwie zwischen zwei Gitarren und einem Gesang und vielleicht noch einem Background-Vocal aufgeteilt und hat nicht so ein Ding, dass irgendwie alles in einer Tonhöhe ist. Also so, ich denke da immer so ein bisschen, ich meine, ich habe Jazz studiert, so Big Band Arrangement, dass man irgendwie die Töne, die erklingen zwischen der Bassposaune und dem, also der Range der Bassposaune und der Range der ersten Trompete aufteilt und versucht irgendwie so jedem seinen Raum da zu geben. Mhm. Ja, es ist halt schwierig, wenn man irgendwie die ganze Zeit so der zweite Gitarrist ist in derselben Lage und der Gesang ist dann auch noch irgendwie.
Es wird dann zu viel, ja. Und der so. Bass wird halt auch nichts anderes machen, außer.
Ja. So, und dann muss man ja auch immer beachten, wenn alle das Gleiche spielen, spielen es alle unterschiedlich. Also niemand spielt es eine 1:1 Kopie. Und das kann, wenn alle dieselbe Time haben, tierisch geil sein. Aber da müssen auch irgendwie alle so ein bisschen gleich geeicht sein.
Genau. Was mir jetzt gerade noch einfällt als Beispiel hier, unser Song Make a Move, wo du halt nicht nur Leadspuren gegenläufig aufteilen kannst, sondern halt auch Riffs.
Warte mal kurz. Ich habe das in einem Jahr nicht mehr gespielt.
Oh. Also das war gerade deine Stimme, die ich gespielt habe.
Ah, genau. Der Beatsteaks-Moment des Abends.
Der Beatsteaks-Moment des Abends. Aber da sieht man es nochmal ganz nett, wie man halt auch einen Riff in so einer Weise mehrstimmig aufteilen kann. Genau. Dass es halt nicht nur eine Leadline ist, sondern dass man das halt auch irgendwo unter einen Gesang drunter legen kann.
Mhm.
Tja, gibt sonst noch Dinge zu beachten? Natürlich, wenn man doch halt irgendwie beim klassischen Solo ist, ist es natürlich in so einer Zwei-Gitarristen-Band auch ganz praktisch, dass halt einer einfach unten drunter brezeln kann und halt irgendwie nicht so viel von der Fettheit verloren geht, wenn halt sonst die Gitarre, die den Rhythmus spielt, auf einmal ins Solo wechselt und nur noch der Bass alleine dasteht. Das kann geil sein, so bei so Dreimann-Kombos.
Bei Dreimann-Kombos finde ich es geil.
Ist halt irgendwie cool, aber da muss man halt irgendwie schauen, wie man füllt. Viele haben noch einen Synthi mit drin.
Ich finde, da lässt sich es irgendwie gut arrangieren. So bei Dreimann-Kombos,
da ist ja der Bass meistens auch sehr fett.
Habe ich lustigerweise nie das Gefühl, dass es beim Gitarrensolo dann leer klingt, aber schon. Wenn nur ein eigenständiger Sänger dazukommt und der Gitarrist zum Solo ansetzt, so Steel Panther-mäßig. Also
okay, bei Steel Panther ist es mir jetzt auch noch nicht negativ aufgefallen.
Weil die dann noch was auf Klick einspielen.
Ja, wahrscheinlich.
Das ist, glaube ich, oder so. Aber irgendwie so bei The Brew-mäßig, ich weiß nicht, dann
ist es immer total,
ich glaube, in
geil.
So einem Rock-Trio hat man auch viel mehr Freiheiten, weil man eben nicht so viel aufteilen muss. Weil es gibt ein Schlagzeug, es gibt einen Bass, es gibt eine Gitarre und der Bassist freut sich, wenn er im Gitarrensolo,
dass er auch mal zu hören ist,
nochmal richtig fett irgendein Zeug reinspielen kann, so, ne? Und das ist dann halt ganz geil, so im Trio. Also ich hatte letztes Jahr einen Gig mit Nightprowlers, wo Felix nicht da war. Das habe ich sehr genossen, allein spielen zu können, weil man spielt halt komplett anders, man muss sich nämlich an nichts halten, außer mit den anderen zwei Dudes zusammen zu spielen und man muss sich halt keine Gedanken machen, er spielt das, dann muss ich das so spielen, ne? Es klingt zu viert immer fetter.
Ja, man ist sich aber nicht so im Weg.
Man ist sich nicht im Weg und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, dass man darauf achtet, die Parts genau zu trennen.
Genau.
Und
muss auf jeden Fall dem Song dienen, sonst wird es schnell lame. Und
genau, okay. So, dass jeder irgendwie so seine Aufgabe hat. Ich finde das auch interessant, ich war jetzt auf Tour in der Schweiz und der Trompeter, der da mitgespielt hat, ist auch der Trompeter von den Beatsteaks und wir haben uns so ein bisschen unterhalten über das Setup und so. Und er meinte auch, dass die Beatsteaks-Gitarren sehr, sehr unterschiedlich klingen. Also der Bernd spielt ja so Plexstar und der Peter, der spielt so einen Vox AC30, glaube ich, oder AC.
Aber so als Top, sowas. Ne?
Ja, genau. Und die haben einen sehr unterschiedlichen Gitarrensound. Und jeder guckt sich so ein bisschen so seine Frequenzschiene aus, die er da so ein bisschen bedient.
Mhm.
Also ich fand Peters Sound so ein bisschen mehr klingelig. Also es ging so eher in die. Naja, das kann man jetzt auch gar nicht sagen. Am Ende hört er mit und ist beleidigt. Und also ich hatte das Gefühl so, dass er mehr Bässe und mehr Höhen hat und der Bernd mehr Mitten oder so und dass die sich da so ein bisschen drumrum um gegenseitig so.
Das macht ja aber auch alles der halt der Soundmann, ne? Das
ja, aber ich meine, der besagte Trompeter hat es mir auch von den Proben ohne Soundmann bestätigt, dass die das schon auch so prinzipiell schon von dem, was aus dem Amp rauskommt, so aufgeteilt haben. Ob das jetzt alles, wie auch immer, ist ja nur, ich habe es von jemandem gehört, der.
Falls wer von Beat 6 zuhört, wir mögen euch.
Ja, Beat 6 sind total geil, auf jeden Fall.
Ich mag Beat 6 nicht.
Oh, okay. Das hast du jetzt nicht gesagt.
Ja,
sprachlos.
So, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen soll. Nee.
Naja, aber soweit ein Ausflug in die Welt einer Zwei-Piece-Gitarrenband. Muss ich immer ein bisschen zusammenreißen und ein bisschen mehr überlegen, aber das Konzert, also das Ergebnis wird dann halt einfach fetter.
Ja, auf jeden Fall. So, und wenn das jetzt nicht so kurzfristig gekommen wäre, dann.
Dann hättest du sogar geübt. Ja, oder dann wäre dir auch noch was eingefallen, oder?
Ja, da wäre mir einfach mal was dazu eingefallen. Jetzt, das war jetzt so, und wie ging der Song? Oh, fuck, eine Woche nicht gespielt. Ah, scheiße.
Nicht so schlimm, nicht so schlimm.
Genau, der Hörer hatte geschrieben, ach, Marshall Amps braucht wohl auch mal einen.
Ja, wir spielen hier gerade über zwei Roland Mini-Cubes, Micro-Cubes?
Micro-Cubes.
Micro-Cube, ich weiß nicht, Huckel klingt's okay?
Ja, ja, absolut. Also,
okay.
Wenn der Hörer ist, sagt Marshall Amps, dann
dann hat's Roland auf jeden Fall gut getroffen. Jetzt freut er sich. Schön. Das ist mein erster Gitarrenverstärker, der mich bis zum heutigen Tage begleitet. Ja. Mein ältestes Piece of Equipment neben dieser Schrottgitarre. Die ist schon okay. Aber die sind nach wie vor zu empfehlen. Ja, also die gibt es ja jetzt schon ewig, diese Serie, auch in größeren Abstufungen. Also es gibt ja irgendwie noch 30 und 60 Watt und ich glaube sogar 100, ich weiß es nicht. Aber diese Mikrowürfel mit irgendwie ihren 2 Watt und so ein paar Modulationen von Fender und Vox-Amps drauf, die klingen super, die sind auch erstaunlich laut,
wenn man
die richtig aufreißt.
Und die sind batteriebetrieben. Also ich würde
Super so Straßenmusiker tauglich.
Jemanden, der irgendwie so anfängt, immer so einen Microcube empfehlen, weil die sind für 120 Euro, was die kosten, echt einfach mal richtig geil.
Unschlagbar. Braucht bloß 9 Volt hinten dran.
Ja, genau. Und,
man kann Batterien reintun, wenn man das möchte. Also keinen 9 Volt Block, sondern ich glaube 2A-Batterien, das sind die größeren, ne?
Nee, es sind, ich glaube, 6 2A-Batterien.
Ja, nee, ich meine, die Größe der Batterien, das nennt sich 2A. Und davon 6 Stück.
Ja, nee, okay. Jetzt habe ich auch verstanden.
Ich überlege gerade, was mein ältestes Gear-Stückchen ist, was ich noch benutze. Und das ist wahrscheinlich der Hot Rod Deluxe im Proberaum. Tatsächlich. Alles andere, Pedale, Gitarren.
Alles schon dreimal verkauft.
So in etwa. Oder Staubfänger, ne? Also
ja.
Der Hot Rod, der muss ich sagen, das ist auf jeden Fall auch nicht zu Unrecht ein so weit verbreiteter Verstärker, der hält durch. Aber jetzt mit der neuen Band haben wir ja unser erstes Konzert vor kurzem gespielt, im noch relativ privaten Kreis, aber es war bei einer Geburtstagsparty, deswegen war da eben auch nicht so mit Konzertsituationen. Und da hatten wir uns mit der anderen Band so abgesprochen, weil ich meinte, ey, okay, wenn das jetzt kein richtiger Konzertraum ist, die haben halt nix da, ne, dann lass uns doch das irgendwie so aufteilen und könnt ihr vielleicht das Schlagzeug mitbringen, dann bringen wir Verstärker für Bass und Gitarre mit und so. Und meinten die, ja, okay, cool. Und hatte ich dem anderen Gitarristen, der wie gesagt Surf-Gitarre spielt, da dachte ich mir schon, okay, der wird wahrscheinlich irgendwas Fender-eskes spielen. Dann habe ich gesagt, okay, pass auf, wir haben hier in unserem Band-Repertoire ein AC30, ein Vibrolux, einen Hot Rod und der andere Gitarrist hat noch einen DeVille 4x10 rumstehen. Und dann hat er sich für meinen Vibrolux entschieden. Dann war also auch klar, ich spiele auch live mit dem Vibrolux. Und das war auch echt geil, den mal, weil, also der, um den mal anzutesten, hat er so beim Soundchecken den auch relativ gut aufgerissen und dann mal so seinen Surf-Style da drauf gespielt und ich hatte den Verstärker noch nie so laut jetzt mal wirklich in, weiß nicht, eine ganze Probe oder ein Konzert halt, ne, und jetzt habe ich den laut gespielt und er den noch lauter und der hat sich auch extrem gut bewährt, sodass ich jetzt eigentlich, ne, zum Thema Gear-Synchronizität auch darüber nachdenke, tatsächlich irgendwann den Hot Rod auszurangieren und mir einen Vibrolux auch in den Proberaum zu stellen, ja.
Also, gutes Equipment doppelt zu haben ist immer gut.
Auch für die Ausfallsicherheit, ne?
Dann kann man live nämlich Stereo spielen.
Ja,
genau.
Also wobei für live, also der meinte ja, weil er natürlich auf Clean Sound so angewiesen ist, er meinte, ja, also für seinen Geschmack wäre da jetzt schon so ein bisschen zu viel Gezerre fast schon dabei. Wobei ich fand den Sound wirklich absolut perfekt dafür. Und wenn ich euch dann diese kleine Bootleg-Aufnahme mal zukommen lasse, dann werdet ihr das wahrscheinlich ähnlich sehen. Aber dann dachte ich schon so, vielleicht muss es dann doch der Super Reverb sein, der ja auch 4x10 ist, ne? Und ja. 45 Watt, glaube ich, hat statt nur 35, aber egal.
Richtig böse. Das,
ich kaufe den Verstärker nicht für andere Bands.
Nee.
Übrigens, wenn es um Wattzahlen geht, der Gitarrist, der auf unserer kleinen Tour jetzt, hat diesen Palmer 1 gespielt, diesen 1 Watt Amp. Und
das reicht aus, oder?
Es ist so laut, 1 Watt schon.
Aber der lässt den also halt dann so, auch zerren.
Nee, der hatte den auf Hälfte, sodass der eigentlich noch nicht groß zerrte. Ich hab nicht drauf gespielt, aber ich fand es sehr interessant, weil ich merke das ja auch immer, so mein, also wenn Felix und ich spielen, die Amps sind, Boden 3, 4, auf Open Air vielleicht 5.
10 vor
Aber dem Techniker ist es natürlich immer zu laut.
Immer.
Immer.
Ja. Sobald ein Marshall auf der Bühne steht, ist es immer zu laut.
Genau. Schon wenn er gar nicht an ist.
Ach, genau.
Oh, Mann, so laut. Ja. Und war aber echt faszinierend, weil.
Wie war das? Bin ich schon zu laut genug?
Ja, genau. Bin ich denn schon zu laut genug? Aber gerade so im Bandkontext, gut, das war auch eine riesen Big Band noch dazu, die auch alle wirklich laut gespielt haben. Aber was da aus diesem kleinen 1-Watt-Amp rauskam, das war echt beachtlich.
Ja.
Und
ja, wie gesagt, der Class 5 ist ja auch genau so ein Teil. Da gibt's so ein tolles Video, wo der Phil McKnight, also falls ihr den nicht kennt, aber ist so ein YouTube-Channel halt, ne, wo er so meint, ja, irgendwie werd immer dauernd gefragt, so ob jetzt so ein kleiner Combo-Amp irgendwie laut genug für einen Gig ist, ne, und dann hat er halt irgendwie in seinem Laden da so eine Bühne aufgebaut, hat irgendwie so ein paar Lokalbands eingeladen und reißt dem so alle paar Minuten halt den Amp weg und gibt den anderen, ne. Und dann haben sie halt so einen Roland Blues Cube so als Transistor-Amp und einen Blues Junior und irgendwie noch so ein paar andere Dinger, irgendein Peavey oder so und dann stellt er halt so diese Class 5 Combo rauf, ne? Und bei allen anderen dachtest du so, naja, okay, der Amp ist vielleicht laut genug, aber der bettelt schon um sein Leben oder der ist nicht laut genug, ja, zum Beispiel der Blues Cube oder wie auch immer der heißt, dieser Roland Dingsbums, der war halt bei weitem nicht laut genug, obwohl er eine gleiche Wattzahl hatte. Und dann stellt er diesen Class 5 mit 5 Watt darauf und der war laut, der war einfach laut genug für so richtig Rock, ne? Und das war auch sehr beeindruckend.
Also, hast du das schon mal erzählt, wo wir den Marshall DSL-15, den ich hatte, als Bassamp missbraucht hatten?
Ui.
Ich glaube, das haben wir vielleicht mal in einer älteren Folge erzählt, aber weiß nicht.
Also, das war sehr beeindruckend. Wir hatten uns halt eine Bassbox geliehen und so Lemmy-mäßig halt auch so die Lemmy-EQ-Einstellungen eingestellt an dem Amp. Also Höhen raus, besser raus, mitten voll rein und die Vorstufe halt off. So, und Felix hat Stereo mit seinem Vintage Modern und meinem JVM Beta 100 Watt daneben gestanden und dieser...
Du musst richtig kämpfen, das ist also Wahnsinn.
Der Marshall, der 15 Watt Marshall Vollröhre hat so, also Motorhead-mäßig absolut, das war so laut.
Ja.
Und es war aber irgendwie angenehm geil laut. Also nicht so irgendwie, dass man sich so denkt. Ich fand die Gitarrenamps dann eigentlich nerviger.
Ja, weil die Höhen dich halt.
So. Und also man braucht sich eigentlich nicht wirklich Angst also Gedanken machen, dass irgendwie ein Röhrenamp so und so zu leise sein könnte. Also,
naja, wenn du es halt clean willst, dann
Na gut, dann brauchst du den Headroom halt, dass er halt auch clean
das,
bleibt.
Ja, das ist schon richtig, aber selbst so ein 15 Watt Princeton oder so ist eigentlich.
Ja, man muss dann halt noch an eine richtige Lautsprecher halt anschließen. Ne? Das ist halt noch der entscheidende Punkt.
Ja. Naja, aber ich meine, es ist auch so die Frage, wie man den hinstellt. Ich meine, es ist sowieso immer am besten, ich stelle meine Amps eigentlich immer so, dass die mich selber angucken und ich kipp die auch an. Also ich benutze die eigentlich nur für meinen persönlichen Monitor, weil der Techniker. Also wichtig ist es mir, dass ich mich höre und der Techniker soll ja den Rest machen. Ne? Ich kann das sowieso nicht einschätzen, wie der Raum klingt. Da reichen auch 15 Watt völlig aus und das ist dem Bandsound, glaube ich, eher zuträglich.
Wahrscheinlich.
Ne? Und ja, also.
Jo. Wollen wir jetzt mal so langsam die Endglocke läuten, weil ich kriege auch Hunger und so. Ist ja.
Jo. Dann vielen Dank an alle fürs Zuhören und fürs Mitmachen.
Genau, an den einen noch, Hörer, der mitgemacht hat, aber
ja,
yeah. Du warst dabei bei Folge 30 live und 5 Jahre 300 Hertz und wenn wir jetzt T-Shirts hätten, dann würden wir dir sofort eins noch so schicken und so und ja, aber alle anderen, die das im nachträglich hören, ihr wisst ja, wie sehr wir uns dann über eure Kommentare freuen, über das Klicken unserer Thomann-Affiliate-Links, um mühsam uns ein Sparguthaben bei Thomann anzuarbeiten. Wir haben es jetzt wieder auf die 10.000 Punkte geschafft. Das heißt, ab jetzt kriegen wir 3% Affiliate-Kohle. Ach, cool. Das hat lange gedauert. Auch hier, ne, Felix, Ludwig, wenn ihr privat kauft, klickt immer diesen Link an.
Immer über den Link gehen. Ja. Dann kriegen wir was.
Dann können wir uns mal irgendwann schön irgendwie bei Thomann Goodies von den Affiliate-Punkten kaufen. Aber wenn das so weitergeht mit unserer Episodenfrequenz, dann
ja, wir haben jetzt aber noch schön Themen offen. Ja. Das heißt, so in zeitiger Nähe.
Ja, das meinte ich ja vor uns mit Folge 30.1 und Folge 30.2, weil
31, keine halben Sachen hier.
31.
Okay.
Mir war die Demo jetzt noch wichtig, ja. Der Rest, den können wir beim nächsten Mal machen.
Juti.
Ja. Super.
Dann bis bald.
Bis bald.
Bis bald.
Tschüss.
Ciao, Zen.